So, dann hallo und herzlich willkommen zur heutigen Veranstaltung des Infoladens, die netterweise von dem Projektbereich Politik und Kultur des Wohnprojekts hier mit unterstützt wird. Im Normalfall macht der Infoladen immer den ersten Mittwoch im Monat die Hausbau-Veranstaltung, heute außer der Reihe, weil das besser gepasst hat mit dem heutigen Gast, am dritten Mittwoch im Monat. Bevor wir mit der Veranstaltung anfangen, noch ein paar technische Punkte. Wir möchten euch bitten, während der Veranstaltung nicht zu rauchen, weil sonst die Luft besser dicht wird. Es gibt während der Veranstaltung nichts zu essen und nichts zu trinken, damit es nicht unruhig wird. Genau, die Veranstaltung, das Freie Radio Wüste Welle, zeichnet die Veranstaltung auf, aber nicht die Diskussion. Ja, dann können wir jetzt eigentlich zur Veranstaltung kommen und ich übergebe das Wort an dich und du stellst dich und euch selbst vor.
Okay. Ja, merci für die Einladung. Ich bin Lars und komme von der Gruppe Chapulche und erzähle gleich ein bisschen mehr zu uns, was wir machen, warum wir das machen. Ich will erstmal mit einem kleinen Quereinstieg starten in das Thema. Es geht also heute um Technologiekritik. Was ist das? Ist das ein eigener Bereich? Ist das Teil dessen, was wir sowieso alle betreiben, nämlich Gesellschaftskritik auf eine praktische Art? Was hat das mit dem Thema zu tun? Also, vorletzte Woche startete Elon Musk, das ist der Chef von dem Automobilhersteller Tesla. Die bauen also nicht nur Autos, sondern in erster Linie auch selbstfahrende Autos, daran forschen sie. Und der hat nebenbei noch privat sozusagen ein Raumfahrtunternehmen. Und der hat eine Rakete ins All geschossen, was die Medien relativ breit gestreut haben und darüber berichtet haben. A, ist es sozusagen was Besonderes, weil mittlerweile kaum noch wegen der hohen Kosten irgendjemand, selbst multinationale Bestrebungen, Raumfahrt zu betreiben. Das geht alles gerade so ein bisschen bach runter. Niemand weiß, wie man in Zukunft diese internationale Raumstation ISS weiter bestücken soll. Das ist alles unklar. Also ist natürlich, wenn jemand sagt, ich mache das aus meinem privaten Geldbeutel und schicke da mal eine Rakete hoch, dann erregt das Aufmerksamkeit. Und noch mehr Aufmerksamkeit hat sich die Tatsache dann erregt, dass der nichts Besseres zu tun hatte, als einen Sportwagen mit einer Gummipuppe drin ins All zu schießen. Das klingt ein bisschen schrullig oder so RTL2-Niveau mäßig. Der Hintergrund war aber, er wollte diesen Sportwagen, das hat nicht geklappt, in Richtung Mars schicken. Das Ding sollte also um den Mars kreisen. Und jetzt können wir uns fragen, warum? Warum hebt jemand so markierend sein Beinchen am Mars? Und das hat zweierlei Hintergrund. Der erste ist, es geht tatsächlich um Rohstoffe. Es ist relativ klar, dass viele von denen selteneren Stoffen, seltene Erden zum Beispiel, die sind limitiert hier auf der Erde und die Leute denken darüber hinaus und denken, na gut, irgendwann muss man halt auch woanders Rohstoffe abbaggern, die wir brauchen, um all diese ganze Technologisierung weiter mit Rohstoffen füttern zu können. Und der zweite Punkt klingt noch ein bisschen abstruser, da geht es nämlich um Ergänzungsräume, das ist nicht mein Terminus, sondern das ist tatsächlich von Elon Musk. Das ist für den Fall, dass der Planet hier komplett runtergerockt ist, dann soll nämlich zumindest eine kleine Schicht von Leuten, die das entsprechende Geld haben, in der Lage sein, auch sozusagen auf den Mars auszuwandern. Das ist, klingt alles sehr, sehr abstrus und abgedreht. Aber Elon Musk steht nicht ganz alleine da. Denn Jeff Bezos, das ist der Chef von Amazon, und mit Amazon habt ihr oder werdet ihr ja bald ein bisschen mehr zu tun kriegen hier in Tübingen, der hat auch sein eigenes Raumfahrtunternehmen, der hat ähnliche Bestrebungen. Also, was kann man aus diesem Mini-Beispiel vielleicht ableiten? Es gibt im Moment eine Tendenz, in der gesamtgesellschaftlichen Debatte sowas wie eine Dominanz von rein technologischen Lösungsansätzen zu installieren. Also, wir mit vielleicht anderen Lösungsansätzen, der aus dem Sozialen vielleicht kommt, haben es schwer, in dieser Debatte überhaupt wahrgenommen zu werden. Und diese Dominanz, die zieht sich durch sehr, sehr viele Bereiche unseres Lebens und darum soll es heute auch gehen. Und jetzt mache ich mal den etwas konventionelleren Einstieg. Also, wir sind eine Gruppe, haben uns 2013 gegründet und haben erstmal mit sowas angefangen wie digitaler Selbstverteidigung. Das ist also ein Projekt, was wir immer noch betreiben. Ich habe hier die fünfte Auflage mit. Das finden wir weiterhin notwendig, aber, sage ich direkt voraus, nicht ausreichend. Notwendig deshalb, 2013 im Juni, erinnern sich wahrscheinlich einige noch, hatte Edward Snowden sich entschieden, dass er sein Wissen um die NSA raushauen will. musste dann aber auch untertauchen. Und bei seinem Untertauchen hatte er zum Beispiel auch dieses Betriebssystem Tails benutzt, um kommunizieren zu können, ohne seinen Aufenthaltsort zu offenbaren. Wenn wir das also mit unserem heimischen, normalen Computer machen, können wir nicht so sicher sein, ob uns da jemand irgendeine Schnüffelsoftware untergeschoben hat. Hier geht es darum, diese Möglichkeiten der Invasion möglichst weit abzuschirmen. Und das macht man nicht, weil das vielleicht auch ein bisschen unbequem ist, das ganze Handling. Das macht man nicht für die Alltagsgeschichten am Rechner. Da werden die meisten von euch wahrscheinlich ihren normalen Rechner weiterhin benutzen. Sondern das machen wir, wenn wir irgendeine sensible Recherche haben, ein bisschen was Sensibleres kommunizieren müssen oder hinterher auch eine Veröffentlichung, zum Beispiel ein Kommuniqué oder sowas raushauen. Dann würde ich das allen Leuten dringend empfehlen, das nicht vom heimischen Rechner zu machen, sondern vielleicht von einem Rechner, der nach dieser Sitzung alles wieder vergisst. Okay, darum geht es heute überhaupt nicht. Es wird überhaupt nicht technisch übrigens, also bei allen Leuten, die jetzt Bedenken hatten, jetzt kommt hier irgendwie so ein Fachvortrag. Nö. Heute geht es um Dinge, eher um die politische Bewertung, um wie kommen wir zu einer praktischen Technologiekritik, also nichts Technisches. Und genau diese Erwägung, dass diese digitale Selbstverteidigung zwar dringend notwendig, aber absolut nicht ausreichend ist, die hat uns dazu bewogen, ja später mit einer Textveröffentlichung von einer Sammlung zu kommen, die nannte sich Disconnect und ist eher so eine bisschen phänomenologische Beschreibung von dem, wo kommt uns in unserem Alltag eigentlich überall das, was wir Digitalismus nennen, also die etwas zwanghafte, vielleicht sogar wahnhafte Vorstellung, alles müsse mit allem vernetzt sein. Wo kommt uns das im Alltag unter? Und in welchen Ausgliederungen und wie kann man dem vielleicht begegnen? Und was wir aktuell gemacht haben, und darum geht es auch heute ein bisschen stärker, ist eher tiefer reinzuschauen, wie läuft diese Lenkungslogik? Also es geht schon lange nicht mehr nur um Erfassung und Kontrolle, das sind vielleicht so unsere Beschreibungsmuster für die, die in 90ern und Nullerjahren versucht haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und das ist allenfalls die Basis, um das, worum es eigentlich geht. Nämlich nachdem ich sehr, sehr viel erfasst habe, geht es eigentlich darum, das zu bewerten. Und mit dieser Bewertung werden wir nachher sehen, ohne dass es zu verschwörerisch klingt, eröffnen sich sehr, sehr viele Lenkungsmöglichkeiten. Und die werden auch schon benutzt. Das ist nichts irgendeine Projektion in die Zukunft, sondern das wird aktuell gemacht. Und das würde ich euch gerne ein bisschen näher bringen, sodass wir dann in dem Part, wo es dann hoffentlich ums Eingemachte geht, um Widerstand, dass wir da auf einem Level diskutieren können, dass wir die Dinge alle schon mal gehört haben zumindest. Genau, UNRAS hatte uns gefragt, ob wir das auch als Büchlein rausbringen können. Also auch jeder Linke haben gerne Bücher, könnte auch als Buch mitnehmen. Wer gar nichts mitnehmen will, weder Heft noch sonst was, kann sich auch das Ding bei uns auf der Webseite durchlesen oder runterladen. Okay, also heute, ich werde nichts lesen, das ist langweilig, das kann jede und jeder selber machen. Ich würde gerne direkt mit dem ersten Punkt, das ist vielleicht der schwierigste Part, warum sprechen wir von einem technologischen Angriff? Wer greift da wen an? Warum sagen wir nicht einfach ein bisschen zurückhaltender und ein klein wenig neutraler? Es ist eine technologische Entwicklung, der auch wir ausgesetzt sind. Das ist so ein bisschen das Niveau, was man häufig hört. Sozialdemokratinnen, die gerne so einen Hang zu Technikfolgenabschätzung haben, die sprechen so. Wir sprechen bewusst anders. Und warum? Das würde ich gerne motivieren. Dann würden wir uns ein bisschen angucken, die Renaissance der künstlichen Intelligenz haben wir in den 60ern schon gehabt, ist dann wieder so ein bisschen abgeebbt. Und warum ist es sozusagen jetzt gerade so wirkmächtig? Also das ist aktuell das Herzstück von dem, was wir technologischen Angriff nennen. Das will ich ein bisschen erläutern. Und dann gucken wir uns an, wie sich das eigentlich auf so einen wichtigen Gesellschaftsbereich wie Ökonomie und vor allen Dingen auch auf unsere Arbeitsbedingungen auswirkt. Um dann zu dem zu kommen, was vielleicht am spannendsten ist, nämlich das gerade benannte schon, welche Lenkungsmöglichkeiten gibt es? Also da geht es um Verhaltensökonomie. Da tauchen so Begrifflichkeiten auf wie Nudging, jemanden anstupsen. Ich sage nicht, was du tun sollst, sondern ich sorge dafür, dass du selber den Eindruck hast, das wäre jetzt eine super Idee, indem ich zum Beispiel deine Facebook-Gruppe oder so antippe, anstupse. Das sind solche verhaltensökonomischen Mechanismen, die mehr und mehr in Einsatz kommen. Das ist eine Signatur, die wir mitkriegen. Es gibt sie zwar noch, aber sie nimmt ab. Also die klassische verordnende Macht, die autoritär formiert sozusagen durchsetzen möchte, dass du oder du jenes tust, sondern es geht schon ein mehr und mehr auch an einer sogenannten verführenden Macht, wo wir, und wir haben das mal in unserem Büchlein partizipative Zurichtung genannt, wo wir halb freiwillig, halb zwangsweise auch mitspielen. Okay, und dann kommt es zu dem Part, den ich jetzt am spannendsten finde. Wir haben auch ein Drittel unseres Büchleins diesem Part gewidmet, nämlich, was haben Leute, die eine etwas andere Sicht auf Welt haben als eine rein technokratische, was haben Leute für Vorstellungen, diese Sicht irgendwie bemerkbar zu machen, also welche Widerstandsformen sehen wir. Okay, das Ganze dauert 1,5 Stunden und weil das so lange dauert, dürft ihr natürlich auch zwischengrätschen, sonst kann sich ja keiner die Anmerkungen, Kritik, Fragen oder sonst was bis zum Ende merken. Ich steige direkt ein mit diesem angekündigt schwierigsten Part. Warum sprechen wir von einem technologischen Angriff? Ich mache für die Debatte, ist das vielleicht hilfreich, klingt erstmal künstlich, eine Unterscheidung zwischen Techniken, die vielleicht eher einen Werkzeugcharakter haben, da zähle ich den Hammer zu, und die unterscheide ich von sowas wie Technologien. Und Technologien würde ich jetzt mal einfach ansatzweise definieren als, das können Techniken sein, eine Bündelung verschiedener Techniken mit einer gewissen Intention, also eine Absicht, das kann eine Transformation von Gesellschaftsprozessen sein, hat also oftmals einen ideologischen Hintergrund. Also man kann jetzt für ganz verkürzt sich merken, Technologie ist mehr als nur die Summe der verwendeten Techniken, sondern eine Einbettung in einen ideologischen Kontext und nicht ganz absichtslos. Und das Beispiel, was ich als erstes bringen möchte, das kennen alle, dieses Fließband. Was macht ein Fließband? Ich habe einen komplexen Arbeitsprozess, den zerhacke ich in ganz kleine in kleine Scheibchen und entziehe dem Arbeiter, der Arbeiterin die Autonomie, selber zu entscheiden, in welcher Abfolge und in welcher Geschwindigkeit welche Einzelarbeitsschritte ablaufen, um diesen komplexen Arbeitsprozess zu erledigen. Das tue ich, indem ich sage, ich vermesse und bewerte jeden dieser einzelnen Mikroschritte von Arbeit und unterziehe dem dann hinterher sozusagen führe das einer Reorganisation zu, entscheide also selber, wie viel Zeit darf für welchen Mikroschritt verwandt werden und welche Qualifikationen sind für diesen kleinen Arbeitsschritt notwendig. Das wird also nicht mehr unter der Selbstbestimmtheit des Durchführenden, des Arbeitenden gemacht, sondern unter die Arbeitsvorbereitung, die Unternehmensleitung, was auch immer, das Kapital macht diesen Zuge. Und das ist also nicht irgendwie eine Erfindung gewesen, das Fließband, die gelegen kam und die kann man so nutzen, sondern, wenn wir nachschauen, bei Taylor 1911 in seinen Principles of Scientific Management, dann schreibt er, we want to make war on the autonomy of the worker. Wir werden Krieg führen gegen die Selbstbestimmtheit des Arbeitenden. Also eine Ansage, die jetzt zumindest schon mal einen gewissen Angriffscharakter, den ich daraus lese, zumindest nahelegt. Jetzt kann man noch betrachten, naja, was heißt denn das? Das kann ja auch viel heiße Luft gewesen sein. Tatsächlich stellen wir aber fest, dass die Idee des Fließbandes nicht nur, was auch schon wirkungsmächtig genug wäre, den Arbeitsprozess reorganisiert hat, sondern viele Transformationen im gesamtgesellschaftlichen Leben ausgelöst hat. Wenn wir uns angucken, was deutlich später nach dieser sogenannten zweiten industriellen Revolution der Elektrifizierung, was mit dieser Fließbandidee alles gemacht wurde. Wir können uns Städtebaupolitik angucken, Verkehrswesen, wir können uns sogar das spätere Aufkommen von diesen Fußgängerzonen, wo es um die Regulierung und Zuführung von Konsumentinnen in verschiedene Läden gab. Also bei der Städtebaupolitik geht es darum, Trabantenstädte zu organisieren und die sozusagen die Arbeiterinnen den verschiedenen Werken zuzuführen. All das sind Ableitungen aus dieser Fließbandidee gewesen. Und wir können wahrscheinlich, oder ich hoffe mal, dass das verständlich ist, zu Recht behaupten, dass das Fließband keine isolierte Technik ist, die mir in irgendeiner Form das Arbeiten erleichtert. So könnte ich sie natürlich brachial einfach mal rausschneiden und betrachten und sagen, ich muss mich nicht mehr bücken, die ganzen zu bearbeitenden Elemente kommen sogar angefahren. Coole Sache. Nee, sie hat dazu geführt, dass es eine Arbeitsverdichtung gab, eine Enteignung dieser und Entrechnung von Arbeit. Das können wir alles nachlesen, nachvollziehen. Das ist also eine technische Innovation gewesen, die weit über den Werkzeugcharakter hinausweist. Und ich mache direkt mal die Analogie, damit das nicht zu historisierend hier rüberkommt. was haben wir denn heute damit zu tun? Also was ist das Analogon? Was sind die digitalen Fließbänder von heute? Und die digitalen Fließbänder können wir ganz gut nachvollziehen, wenn wir uns mal die Arbeitsbedingungen bei Amazon, ganz schroff, ich mache keine Details, vor Augen führen. Also in diesen zum Teil 20 Fußballfelder großen Hallen von Amazon gibt es zwei Sorten von Arbeiterinnen, die Picker und die Packer. Die Picker sind diejenigen, die aus den Regalen die entsprechenden zu verschickenden Elemente rausholen. Die Waren bringen sie dann nach bis zu 20 Kilometer Laufleistung am Tag, bringen sie dann zu den Packern und die haben sowas wie 200 Pakete die Stunde, die sie raushauen. Das ist das, was dort maßgeblich gearbeitet wird. Und das, was gearbeitet wird, ist überhaupt nicht interessant, sondern eigentlich, wie gearbeitet wird. Also die Picker haben ein Gerät, das ist ein bisschen größer als dieses Ding hier, einen sogenannten Handscanner. Und dieser Handscanner, der gibt ihnen klar vor, wo sie das nächste aufzunehmende Produkt finden und gibt auch den konkreten Weg vor, den sie in dieser Halle zu laufen haben. Das ist also verbunden mit einer zentralen Steuerung vom Amazon Server. Und auf diesen Handscanner hat nicht nur der Picker sozusagen einen Blick, sondern auch der sogenannte Leader, das ist jetzt alles Amazon-Deutsch. Der Leader, das ist, nennen wir es mal den Abteilungsleiter, der Leader, der genau sehen kann auf einem Bildschirm, wo jetzt die Mitglieder seiner Gruppe sich gerade in der Halle befinden. Denn dieses Ding hat eine Ortungsfunktion, man kann also sich selber und die Arbeitsvorbereitung kann sehen, wer sich wo befindet. Aber es geht nicht nur um eine Lokalisierung, sondern es geht tatsächlich, so wie hier gerade bei dem Fließband beschrieben, um die Vermessung der Arbeitsleistung auf einem viel, viel feingranulareren Niveau, als das Fließband jemals konnte. Also, wie lange brauche ich von meinem jetzigen Standpunkt bis zum nächsten Regal? Da diesen Weg schon viele Leute gelaufen sind, gibt es da auch einen Durchschnittswert. Wie ist also meine Performance? Und direkt vorweg gesagt, das dynamische Prinzip bei Amazon ist, alle müssen über dem Durchschnitt sein. Das, was mathematisch nicht geht, ist aber das Aussortierungsprinzip für das Feststellen, wer ist sozusagen performant. Und da das Ganze auch eine wichtige Signatur von vielen Dingen, die wir nachher diskutieren werden, eine Blackbox ist. Der Algorithmus ist mir als Picker nicht zugänglich. Ich weiß nicht, ob ich gerade unter oder überhalb dem Leistungsdurchschnitt bin. Das heißt, ich lebe, hat Foucault auch schon beschrieben, das ist also eine wichtige Signatur dieses Disziplinierungswerkzeugs. Ich lebe mit dem ständigen Hintergedanken, ich könnte zu langsam sein. Zu langsam heißt, ich werde ein Kandidat für den sogenannten, auch wieder Amazon-Deutsch, Ramp-Down-Prozess. Ramp-Down heißt die Rampe runter, nicht mehr dabei sein. Das ist, wenn man zu viele, auch nochmal Amazon-Deutsch, Feedback-Gespräche mit seinem Leader bekommt. Die kriegt man nämlich dann, wenn man Leistungssolls nicht erfüllt. Okay, also, was wir feststellen, es gibt diese Quantifizierung als Basis für Bewertung von all diesen Mikroschritten in einem viel, viel detaillierteren Niveau, als das klassische Fließband konnte. Ich gehe jetzt nicht noch weiter auf die Details der Amazon-Arbeit ein, aber interessant, in unseren Interviews, die wir mit Amazon-Mitarbeitern geführt haben, stellt sich das Prinzip sogar auch bei anderen Jobkategorien raus, die nicht mehr Picker und Packer sind, sondern das Vorschreiben, die Standardisierung von einzelnen Arbeitsschritten geht bis in die Büroetage bei Amazon rein. Also wir haben mit Leuten gesprochen, die uns gesagt haben, ich finde es entwürdigend und es ist irgendwie beklemmend, das Gefühl, dass ich an meinem Arbeitsplatz vorgeschrieben bekommen habe, wo meine Tastatur, wo mein Papierkorb zu stehen hat, all das. Und wir können uns fragen, warum eigentlich eine etwas anachronistische Art, Arbeitsplätze vorzudefinieren, wo wir doch mitkriegen, dass die ach so tollen Arbeitgeber, ich sage mal in Anführungszeichen, ach so tollen Arbeitgeber, wie Google und Co., auf was viel, viel Freiheitlicheres setzen. Also warum dieser Anachronismus bei Jeff Bezos und Amazon? Der Hintergrund ist, Standardisierung ist eine der absoluten Grundvoraussetzungen für weitere Automatisierung und Roboterisierung. Wenn ich also Arbeiten sehr genau umrissen habe und sie immer in dem gleichen Modus getätigt werden, kann ich A, Leute von heute auf morgen raussetzen und jemand Neuen dahin setzen. Es gibt keine Einarbeitungszeit, weil das absolut vordefiniert ist. Und ich habe natürlich erstmal die Basis für eine zukünftige Roboterisierung. Das ist ebenfalls notwendig. Okay. Diese Analogie zwischen dem, was ich jetzt gerade schon so nahegelegt habe, klassisches Fließband, und das, was dann eigentlich in diesem Algorithmus, der die Bewertung der Amazon-Mitarbeiter durchführt, passiert. Diese Analogie hat Alan Turing, einer der, sag ich mal, Väter des Vorcomputers, der universellen Maschine, wie er es genannt hat, hat das auch schon 1936 formuliert und hat gesagt, okay, eigentlich ist jemand, der stoisch und relativ präzise die Arbeitsanweisungen durchführt, das ist eigentlich die gleiche Grundlage für meinen Programmablauf, das ist das, was wir in einem Algorithmus versuchen zu formulieren, eine sehr klar formulierte, eindeutige Abfolge von Zuweisungen und mathematischen Anordnungen. Und er hat das erstmal ein bisschen lose formuliert. Emil Post, englischer Mathematiker, hat die Äquivalenz genau dessen, ein Fließband, und das, was die Grundbedingungen eines Algorithmus sind, auch 1936 nachgewiesen. Und ganz interessant jetzt nur mal so, was 1936 auch noch passiert ist, Charlie Chaplin hat seinen Kommentar zu all dem mit seinem Film Modern Times, moderne Zeiten auch zum Besten gehen. Also 1936 war das eine virulente Debatte, wie man mit Mechanisierung, Automatisierung gesellschaftlich umzugehen hat, vielleicht oder umgehen kann. Ich komme jetzt, ohne unsere Absichten genauer zu detaillieren, also warum beschäftigen wir uns damit, vielleicht nur ganz kurz vorausgeschickt, wir suchen nach Auswegen aus einer sogenannten programmierten Gesellschaft. Und deswegen gucken wir uns solche Dinge wie künstliche Intelligenz und was für eine Wirkung haben sie auf Gesellschaft, auch ein bisschen genauer an. Also uns interessiert jetzt nicht, obwohl ich da kurz eintauchen muss, die Funktionsweise von KI, sondern uns interessiert eher, was hat das für gesellschaftliche Auswirkungen. Und zwar nicht nur in einer Zukunft, die die Päpste von KI gerne, oder einer der Lautsprecher der künstlichen Intelligenz, Ray Kurzweil, der sagt dann, ja, 2025 werden wir in der Lage sein, das, was der Mensch kann, auch zu können mit künstlichen Systemen, nur deutlich besser ab dort. Das nennen die Leute den Punkt der Singularität. Auf die müssen wir aber gar nicht schauen. Wir können auch im Jetzt schauen, was das mit sich bringt. Und ich sage es direkt mal vorweg, dass ihr es im Hinterkopf behalten könnt. Man merkt auch jetzt einen Anpassungsdruck des Menschen an die Maschine. Und nicht umgekehrt, wie Alan Turing sich Zeit seines Lebens gefragt hat, wird die Maschine jemals in der Lage sein, so zu sein wie der Mensch? Das, was uns eher umtreibt und die sorgevolle Betrachtungsweise, die wir anstellen, ist eher die umgekehrte. Wie viel Druck gibt es auf den Menschen durch die Anpassung an die Maschine? Okay, dazu gucken wir ganz kurz mal, was ist denn gerade das stärkste Argument für die KI, warum sie gerade so eine starke Renaissance erlebt. Und da gucken wir uns mal einfach ein simples Beispiel an. Wir machen nicht so etwas Kompliziertes wie Emotionserfassung, also nachdem ein Gesicht erkannt wurde, rauszulesen, was wohl der Gemütszustand desjenigen sein mag, sondern wir gucken uns erstmal nur an, wie Gesichtserkennung, Bilderkennung überhaupt funktioniert. Um zwei Eigenschaften von den sogenannten selbstlernenden Algorithmen rauszuarbeiten, die wahrscheinlich euch im Feuilleton und sonst wie auch schon oft begegnet sind. Wir machen der Einfachheit halber mal ein Bild in Schwarz-Weiß und detektieren nur dunkle Punkte vor hellem Hintergrund. Die Informatikerinnen versuchen ihre Arbeitsweise, die dann in Programmabschnitte sozusagen unterteilt wird, anzulehnen in der Begrifflichkeit an das, wie sie glauben, wie das menschliche Hirn funktioniert. Deswegen tauchen jetzt gleich sowas auf wie neuronale Schichten, das sind dann hier halt künstliche neuronale Schichten, und die Verbindungselemente zwischen diesen Schichten sind die sogenannten Synapsen. Das werden einfach nur Berechnungsvorschriften sein, aber die Sprache ist halt daran angelehnt. Erste künstliche neuronale Schicht macht nichts anderes, als zu gucken, wo sind dunkle Bildpunkte gesetzt. Gibt das Ergebnis weiter an eine zweite Schicht, und die versucht entlang dunkel gesetzter Bildpunkte sowas wie Konturen zu erkennen. Kinnbereich, Haare und so weiter und so fort. Gibt das Ergebnis weiter an eine dritte künstliche neuronale Schicht, und die macht, das ist jetzt sehr charakteristisch für dieses Vorgehen, die macht einen Abgleich der so erkannten Konturen mit einer Musterdatenbank. Musterdatenbank heißt, Da sind schon, meinetwegen 1000 Bilder, sind dem Algorithmus schon vorgelegt worden. Und die sind schon bewertet worden. In der Regel durch Hinzufügen einer entweder nicht künstlichen Intelligenz oder einer anderen künstlichen Intelligenz, die also schon diese Unterscheidung, ja, ist ein Mensch drauf abgebildet auf dem Bild oder nö, ist keiner drauf abgebildet, die diese Unterscheidung schon treffen können. Also habe ich sowas wie einen fremden Input, der als Lerngrundlage für meinen Algorithmus dienen kann. Also mit diesen 1000 Bildern, die ich da schon habe, habe ich vielleicht schon ein gewisses Erkennen, was denn sowas wie Gesicht ausmacht, irgendwelche Wesenszüge, ohne sie begriffen zu haben. Das würde eine echte Intelligenz erfordern. Sondern man hat nur Mustern und kann über Ähnlichkeiten ableiten, ob denn jetzt vielleicht die gerade erkannte Kontur irgendwie ähnlich den schon bekannten Mustern ist. Und das gibt man an die vierte künstliche neuronale Schicht und die macht genau dieses Binäre, was ich gesagt habe. Ja, ist ein Mensch darauf abgebildet? Und nö, keiner. Was passiert, wenn ich also ein neues Bild vorlege, diesem Algorithmus? Auch die Programmiererin kann nicht eindeutig sagen, dieses Bild, da ist ein Mensch drauf, wird als Mensch erkannt. Wenn ich das eindeutig sagen wollte, müsste ich die gesamte Historie des Lernprozesses, dieses Algorithmus, mit in Betracht ziehen. Denn dieser Algorithmus mit dem immer neue Bilder hinzufügen, da wächst nicht nur diese Musterdatenbank, sondern es verändern sich auch die gerade beschriebenen Synapsen, also diese Berechnungsvorschriften von einer in die nächste Schicht. Das verändert sich mit. Das wird sozusagen angepasst in der Hoffnung auf Optimierung dieses Erkennungsprozesses. Und so kann ich also bei der Vorlage, selbst ich als Programmierer dieses Algorithmus, kann nicht eindeutig sagen, ob das jetzt gerade vorgelegte Bild erkannt wird oder nicht, sondern ich habe eine statistische Wahrscheinlichkeit, die ich aus den bisher gemachten Trainingsschritten und Probeschritten ableiten kann. Das war die erste Eigenschaft, die ich rausarbeiten wollte. Also es geht um Wahrscheinlichkeitsaussagen. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, ja, ist doch ein bisschen Banane, ob das jetzt 95% oder 97% Erkennungsquote ist, wen stört's? Gut, bei einer Bilderkennung, ob ein Gesicht drauf ist, ja, nein, ist das ein bisschen unerheblich. Wenn wir uns die Kill-Drohne von Lockheed und Martin angucken, also die Drohnen, die aktuell noch aus Las Vegas gesteuert werden vom US-Militär und in Afghanistan eingesetzt werden, die sollen aber in Zukunft autonom entscheiden können, denn die Signallaufzeiten zwischen dort und dort, mehrere tausend Kilometer, sind zu lang. Also der Wunsch ist, autonome Drohnen zu haben. Und die Kill-Drohne ist dann mit ihrer Entscheidung, ja, wird erkannt oder wird nicht erkannt, Target. Das ist schon eine etwas existenziellere Aussage. Und wenn wir nicht ganz so weit gehen wollen, das ist immer den Leuten unangenehm, die in dem Geschäft tätig sind. Die Drohne ist sowieso ein unangenehmes Beispiel. Mit ihrem Dual-Use-Charakter würde man ganz gerne in der Debatte um KI, würde man den militärischen Komplex, wo eigentlich die Historie der Drohne herkommt, den würde man gerne rauslassen. Wir können auch ein anderes Beispiel nehmen. Gehen wir nochmal zurück zu Herrn Tesla, also nicht Herr Tesla, sondern Elon Musk, der Chef von Tesla. Da gab es auch einen viel diskutierten Unfall, wo nämlich eins seiner selbstfahrenden Autos unterwegs war. Und dieses Auto, da saß schon noch ein Statist am Fahrzeug, am Lenkrad, aber der hat nicht eingegriffen, der ist auch verunglückt bei diesem Unfall. Dieses Auto ist ungebremst in die Rückwand eines LKWs auf der Autobahn gebrettert. Was war passiert? Der Algorithmus hatte die Rückwand des LKWs missinterpretiert als eine der großen Signaltafeln, die eben auf der Autobahn eh immer entgegenkommen, aber natürlich kurz vorher doch nur am Rand der Autobahn stehen, also keine Kollision. Diese Missinterpretation, die wurde auch in der Presse viel diskutiert. Und da war die Frage, hallo Programmiererin, kannst du in Zukunft ausschließen? Also wie wollt ihr den Algorithmus umstricken, dass das definitiv nicht mehr passiert? Das ist so das Level von sozialdemokratischer Technikfolgenabschätzung. Das möchte man gerne vermeiden. Und die ehrliche Antwort des Programmierers, nö. Das kann ich. Ich kann nur eine Wahrscheinlichkeit angeben, mit der das nicht mehr passiert. Wir können uns bemühen. Die zweite Eigenschaft, die ich rausarbeiten will, die ist eher leichter zu erklären oder zu beschreiben an Spracherkennung. Seit dem Weihnachtsgeschäft kennen wahrscheinlich viele das, was Amazon unter dem Begriff Alexa uns ins Wohnzimmer stellen möchte. Stellt man sich so einen Zylinder hin, kann man auch aus dem Badezimmer und auch aus der Küche mit Alexa reden. Alexa kann nur gut zuhören, wenn sie online geschaltet ist. Denn Spracherkennung ist mathematisch komplexe Aufgabe. Die funktioniert mit dem kleinen Speicher, der da drin ist, relativ schlecht. Also ohne, das läuft ein bisschen ähnlich, wie wir gerade die Bilderkennung geschrieben haben, ohne den Zugriff auf eine sehr, sehr große Musterdatenbank verschiedener gesprochener Sequenzen, kann ich nicht so gut erkennen, was ich gerade rede und dann sozusagen die Semantik, also die Bedeutung dahinter extrahieren. Das funktioniert also, wenn Alexa online geschaltet ist. Und jetzt können wir uns vielleicht mal angucken, denn die Funktionsweise ist mir ziemlich schnuppe. Ich will darauf hinaus, wo wird denn Alexa, beziehungsweise ist nicht Alexa, sondern ist ein, die Softwareentwicklung einer Aachener Firma namens Precaya. Die ist sehr weit vorne, was Spracherkennung geht, auch auf dem Weltmarkt. Die machen Folgendes und das wird schon eingesetzt von der Firma Randstad zum Beispiel. Randstad, weiß nicht, ob ihr das kennt, ist ein Zeitarbeitsvermittler und die haben natürlich viel damit zu tun. Achso, du kannst gar nicht sehen, ne?
Das geht,
ich hampel mal ein bisschen weniger herum. Die hat viel damit zu tun, dass sie Leute irgendwie bewerten muss, ob sie in der Lage sind, diese oder jene Tätigkeit auszuführen. Das heißt, es gibt ständig sowas wie Jobinterviews. Sehr zeitaufwendiges Geschäft. Und Randstad hat gesagt, machen wir nicht mehr. Wir haben was Neues. Wir machen Folgendes. Ihr, als diejenigen, die sich bei uns bewerben, ihr ruft einfach nur bei unserem Roboter, also bei einer Spracherkennungssoftware am Telefon an und ihr gebt eine 15-minütige Sprachprobe ab. Was dort gesprochen wird, vollkommen Schnuppe. Es wird tatsächlich die erste Frage, die kommt, was hast du in deinem letzten Urlaub gemacht? Und wenn ich dann irgendwann ins Stocken warte, weil ich denke, oh, das ist doch gar nicht so wichtig, dann wird aber die nächste Frage gestellt, was machst du nächstes Wochenende? Also bleibt auf dieser banalen Ebene und es wird gar nicht gesprochen über irgendwelche Jobs. Denn der Inhalt des Gesprächs ist tatsächlich, der wird null ausgewertet, gar nicht, sondern es werden hier die in blau, ich weiß gar nicht, ob man das hinten lesen kann, ich kann sie auch kurz vorlesen, Sprachparameter, noch ein paar abgeleitetere Größen, aber sowas wie Stimmhöhe, Lautstärke, die Variation von beiden. Wie kombiniere ich Wörter? Was ist mein Wortschatz? Und so weiter und so fort. Sprechtempo, Rhythmus und so weiter und so fort. Nur diese Stimmparameter, die werden erkannt, werden also bemessen durch das, was ich gesprochen habe. Und aus denen möchte man gerne das, was jetzt vom Tisch ein bisschen verdeckt ist hier, schwarz auf der anderen Seite, extrahieren. Persönlichkeitseigenschaften. Leistungsbereitschaft, Neugierde und so weiter und so fort, emotionale Stabilität. Und das versucht man aus diesen Sprachparametern rauszuextrahieren. Und jetzt kann man sich fragen, na gut, aber wer hat denn da eine schlaue Theorie, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt? Und die Antwort ist niemand. Es gibt keine Theorie. Und das ist das Wesen, worauf ich hinaus will. Eine Theorie will man gar nicht haben. Wir machen stattdessen ein statistisches Modell. Hier wurden tatsächlich 5000 Leute, jetzt kommt wieder der äußere Input in diese KI, in diese selbstlernenden Algorithmus hinein. Die wurden bewertet von Psychologinnen nach einem Standardmodell, also für die, die es kennen, das Ocean-Modell. Da hat man also eine Idee, oder glaubt man, eine Idee zu haben, wie diese Menschen, die da als Probanden gedient haben, wie die ticken. Und von denen hat man auch die Sprachparameter bemessen. Und jetzt ist die etwas aberwitzige Grundannahme, wenn wir in Zukunft auf jemanden, auf eine Kandidatin für einen Job stoßen, die ähnliche Sprachparameter hat, wie das, was wir vielleicht in unserer Musterdatenbank schon drin haben, dann könnten wir doch hoffen, dass vielleicht auch ähnliche Persönlichkeitseigenschaften dahinter stecken. Ich mache es noch einen Ticken deutlicher, denn diese Theorie hat tatsächlich niemand. Das ist erstmal nur ein Modell. Das beschreibt aber ein typisches Vorgehen. Kausalität, aus irgendwas folgt irgendwas. Ist nicht mehr interessant oder es wird immer weniger interessant. Korrelation, weil wir jetzt so große Datensätze haben, die können wir messen. Also nur die statistische Häufigkeit, mit der A und B vielleicht gemeinsam auftauchen, ohne zu wissen, ob sie irgendwas miteinander zu tun haben. Aus der Häufigkeit leite ich ab, sie könnten was miteinander zu tun haben. Wo taucht das noch aus? Wenn man in ganz vielen Intelligenztests, da taucht häufig die Frage auf, magst du sogenannte Curly Fries? Das sind spiralförmig geschnittene Pommes. Und man hat festgestellt, als man verschiedene Leute untersucht hat, Leute mit einem hohen IQ kreuzen häufig an, dass sie das mögen. Also taucht diese Frage auch in vielen von diesen Intelligenztests auf. Und natürlich würde niemand behaupten, Pommes hat was mit IQ zu tun. Es ist eine rein statistische Häufigkeit. Und Joseph Weizenbaum war einer der Pioniere der KI. Ja, damals, schon in den 60ern, ein Programm namens, falls sich jemand dafür interessiert, ELISA, mit Z geschrieben, der hat das geschrieben und hatte damals die Idee, ach, ich mache mal ein Programm, in dem ich versuche, so etwas wie eine intelligente Fragestellerin als Computer zu imitieren. Das ist sozusagen die Psychoanalytikerin, die Fragen stellt. Und er war total entsetzt, als die Gesellschaft darauf reagiert hat und gesagt hat, super Sache, in Zukunft werden wir überhaupt keine Psychoanalytikerin mehr brauchen, sondern das können in Zukunft intelligente Computersysteme. Ende der 60er. Das hat ihn übrigens dazu bewogen, als einer der schärfsten Kritiker der KI, dann schon 72 einen sehr interessanten Aufsatz zu schreiben, ganz kurz, kann man wirklich gut lesen, Albtraumcomputer heißt er. Und da hat er sich genau darüber beschwert. Die Gesellschaft missinterpretiert das, was dort in der Forschung gemacht wurde und versucht es sozusagen in eine Anwendung zu bringen, wo man ganz bewusst das Nichtvorhandensein einer Theorie, ich weiß nicht, wie diese Dinge zusammenhängen, zu verwischen und zu sagen, wir haben hier ein mathematisch-statistisches Modell und zu suggerieren, das sei das Gleiche. Und diese Fehlinterpretation, das ist also keine Geschichte mehr, die auf einer rein wissenschaftlichen Ebene in der Informatik stattgefunden hat, sondern die hat viel mit der gesellschaftlichen Interpretation dessen zu tun. Also der Wunsch, hey, wenn das statistische Modell das auswirft, dann können wir das auch als Basis nehmen und dann können wir damit auch Politik betreiben. Das hat ihn gefuchst, Zeit seines Lebens, bis 2008, war er sozusagen ein starker Gegner der KI. Und das war die zweite Qualität, die ich rausarbeiten wollte. Wir finden in vielen Disziplinen, also ich komme aus der Naturwissenschaft, aber auch in der Soziologie, finden wir mehr und mehr Anwendung, wo das schiere Vorhandensein gigantischer Datenmengen, also nur um es kurz deutlich werden zu lassen, auf den Facebook-Daten werden täglich halt Analysen gemacht, soziale Experimente. Und weil das ein gigantisches Sample, ein gigantisches Set an Daten ist, lässt sich das natürlich viel besser machen als damals in den 70er Jahren, wo man irgendwelche umsonst oder für 10 Ocken Studenten herangekarrt hatte, die irgendwelche Tests machen mussten. Also, weil das so verfügbar ist, weil die Rechenleistung gestiegen ist, die Speicherkapazität, sind jetzt die Bedingungen für eine rein statistische Betrachtungsweise vieler Phänomene liegen sehr, sehr günstig und deswegen wird es maßgeblich betrieben. War das eine Meldung vorhin? Du hattest den Arm gehoben. Die Größe des Samples wächst, aber ich glaube, es wird insofern noch bearbeitet, oder ich weiß nicht, ob ich dich ganz richtig verstanden habe, wenn ich hier eine Führungspersönlichkeit daraus ableiten wollte, die wird schon noch eingeladen. Das ist ein Vorsortierprozess, der aber für niedere Tätigkeiten sozusagen die Sortierung selber darstellt. Das macht übrigens nicht nur Randstadt. Die Firma Fraport, das ist der Betreiber des Frankfurter Flughafens, und seit der 2008er Krise auch diverser griechischer Flughäfen, die billig eingekauft wurden. Der macht das nicht zur Auswahl von neuen Mitarbeiterinnen, sondern er macht das für die Personalentwicklung, das heißt, für welche Mitarbeiterin soll welcher Fortbildung zugeführt werden. Das ist die Fragestellung ein bisschen anders. Aber es ist nichts, wo man jetzt sagen kann, Randstadt ist auf einem ganz crazy Weg, sondern es gibt mehrere Arbeitgeber, die diese Art der Ressourcen, also Zeitersparnis, benutzen.
Wie hieß nochmal der Autor dieses Artikels von 1972?
Joseph Weizenbaum.
Danke.
Es gibt in Berlin ein Institut, was nach ihm benannt wurde. Ich glaube, im letzten Jahr ist das eröffnet worden, was sich ein bisschen kritisch mit den Konsequenzen der Digitalisierung auseinandersetzen soll. Genau, das war das, was ich hier zu dem und alles, was ich bislang geredet habe, nennen die Informatikerin die sogenannte schwache KI. Das ist eine sehr umgrenzte Aufgabenstellung, wo ich also, entweder Bilderkennung, Spracherkennung, da muss man nicht abstrahieren von dem Gelernten und auf einen ganz anderen Bereich anwenden, sondern die KI, die selbstlernenden Algorithmen, sind sehr, sehr gut und effizient. Wir kriegen das immer so ein bisschen mit von welches der komplexeren Spiele, also nicht Schach, das ist gar nicht KI, das ist Brute Force, sondern eher Go, also komplexere Spiele, wo ist die Maschine mittlerweile besser als der Mensch. Das sind alles Aufgabenstellungen aus der schwachen KI. Starke KI hat eher dann die Königsdisziplin, kann die Maschine das Menschsein so verstehen, dass sie in der Lage ist, es auch zu imitieren. Also kann die Maschine, hier sieht man gar nicht so genau, wer ist, dem Menschen sehr, sehr nahe kommen. Und da gibt es diesen vorhin schon erwähnten Lautsprecher aus dem Silicon Valley, also Herr Ray Kurzweil, der halt sagt, hey, 2025 werden wir schon in der Lage sein, den Menschen in seiner Intelligenz eingeholt zu haben und den Menschen inklusive seiner emotionalen Intelligenz, also eine sehr, sehr schwierige Disziplin, zu imitieren, also seine Leistungsfähigkeit zu übertreffen. Und da muss man natürlich gucken, wo ist denn die Neuroscience gerade? Und ist das ein Hochglanzprospekt, der da vielleicht auch vorgetragen wird? Wir hatten zumindest die Vermutung, denn einer unserer Genossinnen aus dem anarchistischen Spektrum hatte einen Lehrauftrag bei ihm für ein Jahr an dieser Singularity University. Und der kam zurück und sagte eher so, also, ich glaube nicht, dass der Herr Kurzweil glaubt, was er da sagt, also selber glaubt, was er sagt, sondern er hat eine Funktion. Und die Funktion könnte sein, das ist das, was ich vorhin schon bei der Spracherkennung so ein bisschen habe rausarbeiten wollen. Es gibt nämlich einen Anpassungsdruck des Menschen an die Maschine. Vielleicht sollte ich das Beispiel eben noch nachreichen. Wir haben Interviews geführt mit Leuten eines großen Versicherungsunternehmens und die Leute, die da im Callcenter arbeiten, da läuft im Hintergrund eine Spracherkennungssoftware und die hat die Aufgabe, einfach zu ermitteln, ob die Mitarbeiterinnen im Callcenter sich in einem Freundlichkeitskorridor bewegen oder ob die das irgendwie schon verlassen haben. Also, wenn zum vierten Mal irgendein Dunsel anruft und nervt, verliert man die Fassung oder nicht? Das wird sozusagen komplett im Hintergrund mit ermittelt. Und natürlich ist diese Software nicht in der Lage, subtile Formen von emotionaler Zugewandtheit, Ironie oder sonst was zu detektieren. Und was uns im Interview also diese Mitarbeiterinnen mitgeteilt haben, sie verhalten sich, um nicht downgeratet zu werden, also um nicht schlecht bewertet zu werden, verhalten sie sich möglichst stumpf. Also das als einfaches Beispiel von diesem Anpassungsdruck des Menschen an die Maschine. Eher, die Stimme geht hoch, dann weiß die Maschine, ja, wir sind zugewandt. Also sich so zu verhalten, um keine schlechte Bewertung zu bekommen. Ein anderes Beispiel, vielleicht ein bisschen folgenschwerer, war eine Debatte, als damals, ihr werdet euch noch erinnern, ich glaube vor 3 Jahren, ein Lufthansa-Pilot in die Alpen geflogen ist, um sich selbst umzulegen, und aber direkt noch 150 Leute mit. Und danach kam eine Debatte auf, müssten wir nicht bei solchen Hochrisikojobs in Zukunft irgendeinen Detektionsmechanismus, und dann wurde auch auf die Sprachsoftware verwiesen, zurückgreifen, der uns ermöglicht festzustellen, ob jemand vielleicht in einer zunehmenden Dichte Depressionen hat und ist er dann vielleicht suizidgefährdet und welche Berufsgruppen sind das, die man da anwendet. Also ein sehr, aus meiner Sicht, technokratischer Ansatz, mit diesem Problem umzugehen, nämlich eine technologische Lösung vorzuschlagen, einen Detektionsmechanismus. Und der läuft natürlich, weil man keinen besseren Ansatz hat. Der technokratische Ansatz ist hier sehr, sehr schroff. Ich mache also ein permanentes Mitscannen dessen, wie Leute sprechen, um ihre Emotionalität irgendwie bewerten zu können. Das mache ich mit einer großen Gruppe von Personen, um dann zu glauben, ich kann da irgendwelche Unfälle und Unglücke abwenden. Den Ansatz kennen wir natürlich, den kennen wir aus der Gesichtserkennung, den kennen wir aus der ganzen autoritären Kontrollstrategie aus dem Innenministerium, um Terroranschläge zu abweichendes Verhalten durch zu lange auf dem Bahnhof rumlungern und sowas. All das sollen ja diese intelligenten Kameras mitdetektieren können. Dieser Ansatz ist, sag ich mal, chronisch ungeeignet, aber er wird zunehmend angewandt. Also diese Debatte hat nach diesem Lufthansa-Suizid auch eingesetzt. Also wir sehen sehr wohl, dass es eine Relevanz gibt. Das war jetzt nachgereicht noch zur schwachen KI. Eben ganz kurz zur starken KI, da will ich gar nicht lange drauf rumreiten. Aber auf welchem Niveau ist denn die Neuroscience? Was kann sie gut beschreiben? Der Fadenwurm hat 302 Neuronen und da versteht man annähernd, wie er sein alltägliches Geschäft, Verdauung und so weiter und so fort, auf die Kette kriegt mit diesen Neuronen. Aber auch da gibt es Anregungsprozesse, wo alle 300 Neuronen feuern, das versteht man noch nicht. Aber hier geht es um 300 Neuronen und beim menschlichen Hirn geht es um 30 Milliarden Neuronen. Also es gibt erstmal noch zu dem, was geliefert wird an Forschungsergebnissen, gibt es ein klein wenig Lücke zwischen dem Lautsprechertum von Herrn Kurzweil und dem, was wir sagen. Ich will das nicht bagatellisieren. Ich sehe, dass die KI auf einem mächtigen Weg ist, sozusagen mehr gesellschaftliche Akzeptanz zu bekommen. Aber das Lautsprechen von Herrn Kurzweil trägt eben dazu bei. Denn der Druck, beteilige dich an der Selbstoptimierung. Ansonsten bist du die erste Kandidatin, der erste Kandidat, der in dem Prozess, und das werden wir gleich noch auf dem Arbeitsmarkt sehen, was da für Entwicklungen erwartet werden, der in dem Prozess von Automatisierung, Roboterisierung eventuell rausgekegelt wird. Also die Allmächtigkeit, die Omnipräsenz von Assistenten, die auf KI beruhen und dann angeblich auch in der starken KI so allmächtig sein soll, das ist tatsächlich ein, aus meiner Sicht eher die Hochglanzfolie, der Hochglanzprospekt. Wir kommen jetzt, weil ich schon ganz schön lange über KI geredet habe, mal eher zu Vorstellungen, wo kann denn die KI beitragen? Und ich lasse jetzt aus Zeitgründen sowas wie Smart Home, Smart City, und obwohl Smart City gerade wegen den Vertreibungsansätzen, die damit realisiert sind, eigentlich sehr interessant ist. Wir können es vielleicht in der Diskussion nachholen, wenn ihr das spannend findet. Aber ich lasse es, weil es ausufert, weg. Ich mache mal ganz kurz in diesem Bereich von Vorstellungen, wie zukünftig Arbeit organisiert werden könnte. Da spreche ich mal das nach, was Leute 2012 nach der Hannover Messe als erstes Konsortium für sich ausgedacht haben. Das ist nämlich sowas, also nicht weniger als die vierte industrielle Revolution, die sie proklamieren. Und die soll sich im deutschsprachigen Raum Industrie 4.0 nennen. Englischsprachig Internet of Things, das, was wir vielleicht dann beim schlechten Übersetzen eher so meinen, die Steckdose mit Lampe und so redet. Also das ist, hier heißt Internet of Things im Englischsprachigen auch dieser Komplex, wie die Industrie in Zukunft organisiert sein soll. Und da wäre es eine Missinterpretation zu glauben, ja, da sollen irgendwelche Maschinen miteinander reden. Das wäre mir ziemlich egal, ob ein Roboterarm mit einem Fließband redet und beide zusammen vielleicht noch mit irgendeinem Speditionsunternehmen, wann die nächsten Teile, die bearbeitet werden müssen, rangekarrt werden. Darum geht es nicht. Es geht schon um mehr. Es geht darum, so beschrieben die das, um die Erstellung einer Integrated Digital Human Workforce, also ein globaler Arbeitsprozess, nicht mehr wie jetzt viele Millionen voneinander abgetrennte Arbeitsprozesse, ein globaler Arbeitsprozess, in den sich einreihen A, die Maschinen, die miteinander vernetzt sein sollen, B, digitale Assistenten, also auf der Basis der künstlichen Intelligenz, wie wir es gerade gesehen haben, und C, wir als Human Workforce, als humane Ressource, die aber nicht, und das ist wesentlich in diesem Prozess, einer zentralen Steuerung unterworfen werden sollen. Also da geht es nicht um einen planwirtschaftlich irgendwie festgeschriebenen, optimierten Prozess, sondern die Optimierung soll dadurch kommen, dass alle diese drei Komponenten unter der Prämisse der Selbstoptimierung selber gucken, wie sie sich am besten einbringen können. Also ihr zwischen den Vorlesungen noch eine Stunde Zeit, könnt ihr euch vielleicht mit irgendeiner Click-Working-Arbeit oder sonstigen Dingen, könnt ihr beitragen zu einem solchen Prozess. Das ist, werden wir eben nachher nochmal sehen. Da geht es nicht um das autoritäre Zuweisen, du musst das und das machen, sondern da geht es um geschickte Lenkung unserer Bereitschaft, uns solch einem Optimierungsprozess zu unterwerfen, zu sagen, ja, ich kann, weil mein Leben vielleicht dann auch reichhaltiger wird, ich nehme daran teil und ich kann meine Fähigkeiten da gesondert einbringen und so weiter und so fort. Das heißt aber auch, dass unsere Fähigkeiten, Wünsche, Möglichkeiten sehr genau bemessen werden können, um dann überhaupt in einem Optimierungsprozess diese einzelnen vielen, vielen Millionen Komponenten zusammenzufügen. Zukunftsmusik, gebe ich ganz offen zu. Dieser Begriff Industrie 4.0 hat noch null Trendschärfe. Da gibt es unterschiedliche Industriepäpste, die ganz unterschiedliches darunter verstehen. Deswegen müssten wir, also man kann das, wir sollten das kritisch, glaube ich, begleiten und verstehen, was da angedacht ist. Aber es hat noch nicht so etwas wie eine Vorlage, auf die wir jetzt reagieren können. Worauf wir reagieren können, sind die Arten von Ökonomie, die wir jetzt sehen. Und hier dieser etwas aus der Zeit gefallene Pizzabote, der wird von einigen auch linken Theoretikern als ein Hoffnungsträger beschrieben. Hoffnungsträger einer sogenannten Share Economy. Da gibt es unterschiedliche Theorien. Eine davon wird von Jeremy Rifkin und Paul Mason stark befeuert, die da sagen, endlich sind wir mit dem Internet in der Lage, jeder mit jedem zu kommunizieren, ohne eine machtvolle Zwischeninstanz, die sich als Administration eines lenkenden Regierungsapparats oder so auf diesen Prozess draufsetzt. Nee, so war ja auch ein bisschen mal die Idee, Internet als Befähigung und Instrument der Selbstverwirklichung. Wir sind leider weit davon entfernt, von den ursprünglichen Realisierungsansätzen. Aber diese Theorie von Mason und Rifkin besagt, sie sind übrigens Anhänger des sogenannten Akzelerationismus, falls da jemand mal nachlesen möchte, also die Idee, eine beschleunigte Digitalisierung, ein beschleunigtes Steigern durch diese Innovationsschübe hin auf ein höheres Produktivitätsniveau, bringt uns der Möglichkeit, den Kapitalismus über Bord zu werfen, näher. Also, das ist vielleicht, weiß gar nicht, wer hier alles sitzt, aber für die eine oder andere orthodox-marxistische Genossin mag das auch ein hoffnungsvoller Schimmer sein. Was sich aber gerade realisiert, ist was sehr, sehr anderes. All diese gut gemeinten Sharing-Ansätze, also das Paradebeispiel ist dann immer, da gibt es hier im Raum gibt's jetzt 60 Leute und wir brauchen aber eigentlich nur 10 Autos und wenn wir das geschickt aufteilen, dann machen wir halt eine App draus, also eine Plattform, wo wir unsere Bedürfnisse und Angebote an Autos miteinander verhandeln können. Da brauchen wir niemanden, der sich als Taxizentrale dazwischen setzt, das machen wir selber. Gute Idee. Rauskommen tut sowas wie Uber, 70 Milliarden Dollar notiertes Börsenunternehmen, die dann, wenn es, na, vielleicht muss ich den Netzwerkeffekt auch noch beschreiben, aber die dann, wenn ein Modell relativ erfolgreich wird, sich draufsetzen und daraus ein Geschäftsmodell stricken. Also nichts mehr auf Augenhöhe und da wird auch nichts mehr geshared. Deswegen verwenden wir diesen Sharing-Economy-Begriff überhaupt nicht, sondern sprechen eher von auf Abruf wird dort eine Dienstleistung erbracht. On-Demand-Ökonomie wird in der Literatur jetzt mehr und mehr auch verwandt. Diese Art hat also mit diesem Sharing wenig zu tun. Und wir sehen, wenn wir uns Airbnb, Uber und all diese Dinge angucken, wenig Hoffnung, dass das den von Herrn Rifkin und Paul Mason gewünschten Charakter erbringt, dass sich irgendwann eine Gemeinwohlökonomie etabliert, die den Kapitalismus über ist und satt hat, also ihn nicht mehr braucht. Ganz kurz hier bei diesen Pizzaboten, das ist ganz interessant, also viele Soziologinnen beschreiben den aktuellen Prozess, dass wir uns eigentlich eher wieder rückwärts entwickeln, rückwärts in eine Dienstbotinnengesellschaft. Und wenn wir uns die Dienstbotinnen, die jetzt gerade modern auf der Straße unterwegs angucken, dann sehen wir, dass das gar nicht so weit von dem Amazon-Mitarbeiter ist, was die Vermessung seiner Tätigkeit angeht. Also nicht nur, dass die Smartphone und Fahrrad als eigene Produktionsmittel mitbringen, sondern es wird tatsächlich auch über die App, ich lade mir dann von Deliveroo oder Foodora, wenn ich für die arbeite, die entsprechende App runter und das ist auch mein einziger Kommunikationskanal mit dem Unternehmen. Es ist sogar gewünscht, dass wir eigentlich als Fahrerinnen nicht unbedingt einen Kontakt untereinander haben. Auch da ist es so, ich komme also mit meiner Pizza am Objekt an, drücke, dass ich dort bin, ich habe geklingelt, drücke nochmal, ich laufe hoch, drücke nochmal und wenn ich sie abgegeben habe, drücke ich ein letztes Mal. Also auch dieser Prozess wird genauestens vermessen. Und eine Genossin ist letztens rausgeflogen bei Foodora und ihr wird mitgeteilt, auf dem Fahrrad bist du super. Aber im Objekt bist du ständig zu langsam im Vergleich mit anderen. Also diese detaillierte Quantifizierung dessen, wie wir Arbeit leisten, was wir tun, ob das schnell genug ist, die findet auch auf solchen banalen Tätigkeiten, ohne großen technischen Firlefanz natürlich, das ist ja simpel zu programmieren, findet natürlich auch in solchen Jobs statt. Womit hat das eigentlich angefangen, diese ganze Idee oder die Branche einer digitalisierten Arbeit? 2006 hatte Amazon den Wunsch, die Idee, nicht mehr nur Bücher zu verticken, sondern auch CDs und DVDs. Und für den US-amerikanischen Markt mussten sie sicherstellen, dass da nicht irgendwie sexuell anstößige Inhalte auf dem Cover abgebildet sind. Und das ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, wenn ich die einem Computer beibringen möchte. Denn was ist sexuell anstößig? Das sind keine klar definierten Bedingungen, die ich dem Computer beibringen kann. Also hat Amazon den menschlichen Parallelcomputer erfunden und hat gesagt, lass uns 10.000 Leute über eine Internetplattform anheuern und die, wenn sie zwischendurch Zeit haben, zwischen in ihrer Freizeit oder zwischen ihren Jobs, die sie so schon haben, also die Sozialversicherung wird anders erbracht, so die Hoffnung, dann sollen die einfach ein paar von diesen Covern durcharbeiten. Diese Plattform, die besteht auch heute noch, nennt sich Mechanical Turk, der mechanische Türke, und hat aber jetzt, nur dass das nicht missinterpretiert wird als rassistisches Ding, sondern der mechanische Türke war, glaube ich, aus dem 18. Jahrhundert ein Schachcomputer, wo unten drin aber jemand saß. Also das ist jetzt keine, das darf man jetzt nicht, Amazon kann man viel vorwerfen, das nicht. Die Idee also, dass ich solche Jobs auf einer Plattform anbiete, die ist jetzt mittlerweile so generalisiert, dass nicht mehr nur Amazon-Jobs, also nachdem der abgearbeitet war, hat man sich eher gefragt, was machen wir jetzt mit der Jobplattform? Jetzt können auch wir alle dort Jobs einstellen. Also, wenn Tübingen, keine Ahnung, irgendeine der hier agierenden Antifas sagt, wir haben gerade keine Webseite oder keinen, der uns eine vernünftige strickt, den Auftrag könnt ihr auch dort sozusagen abgeben und sagen, für 500 Euro möchten wir ganz gerne, dass jemand eine Webseite strickt. Die soll die und die Anforderungen erfüllen. Und dann werden sich weltweit einige Hunderte, einige Tausende Leute bewerben. Und hier gibt es die ersten zu, ich will es gar nicht wissen. Und dann kann ich also in zwei Modi arbeiten, als derjenige, der dann vielleicht sich darum bewirbt, diese Tübinger Antifa-Seite zu stricken. Ich kann entweder so in diesem Ausschreibungsmodell, das kennen ganz viele Leute als Architektinnen oder Künstlerinnen, viele Hunderte geben sich Mühe, machen einen Entwurf, eine wird entlohnt, alle anderen gehen leer aus. Wenn ich sagen will, nö, das ist mir irgendwie alles zu risky, gerade mit der großen Masse an Leuten, die sich nämlich weltweit sozusagen dafür bewerben können, ich will irgendwie einen festen Stundenlohn haben. Wenn ich einen festen Stundenlohn haben will, dann muss ich aber zumindest über mich ergehen lassen, dass sehr genau bemessen wird, ob ich auch an diesem Projekt arbeite. Die Tastaturanschläge werden mitprotokolliert, die Kamera in meinem Bildschirm guckt, ob mein Augenpaar auch wirklich auf den Bildschirm gerichtet ist und es werden 6-mal die Minute, und zwar nicht in gleichen Abständen, werden Bildschirmaufnahmen gemacht, Screenshots, um zu gucken, ob ich nicht nur dumm rumsurfe, sondern wirklich an dem Projekt arbeite. Das nennen diese Jobplattformen nicht Kontrolle, sondern die Basis für Vertrauen, aber ist ja auch egal. Das ist nicht das Wichtige. Worum es eigentlich geht, ist eher die Bedingtheit oder wie ist arbeitsrechtlich, wie ist diese Click- und Crowdworking, wie sind diese Plattformen arbeitsrechtlich sozusagen fundiert? Und da ist es so, dass Verdi und DGB zu Recht von modernem Sklaventum sprechen, denn es gibt eine einseitige Festsetzung, das, was sonst vielleicht gesellschaftlich ausgehandelt ist, zugegebenermaßen sehr schlecht ausgehandelt ist auf dem aktuellen Niveau, wie Arbeitsrecht funktioniert, ist hier komplett ausgehebelt durch einseitig bestimmte AGBs, allgemeine Geschäftsbedingungen. Also die Terms of Conditions, die sind diejenigen, die beschreiben, wie die Rechte verteilt sind. Und da schreibt Amazon ganz eindeutig, bist du, liebe Antifa Tübingen, also bist du, lieber Arbeitgeber, mit der Arbeitsleistung dessen, der den Job gemacht hat, nicht einverstanden, dann zahlst du einfach nicht. Punkt. Das steht dort drin und da braucht man dann natürlich auch nicht weiterverhandeln. Und da laufen Gewerkschaften so Sturm, aber es gibt immer noch kein vernünftiges Mittel der Einhegung. Dieser Wildwuchs, der existiert weiter und er hat sich sogar weitergefressen in das, was man früher vielleicht mal die Offline-Welt genannt hat. Nicht mehr so sinnvoll, der Begriff, meiner Meinung nach, nach der so engen Verschränkung Online-Offline. Aber die Jobwelt, die mit Click und Crowd und sonst was nichts zu tun hat. H&M. H&M hat vor 5 Jahren, gab es das auch schon, sogenannte Flex-Worker, flexible Mitarbeiterinnen, die mitunter am Abend vorher den Anruf kriegen, hör mal, wir brauchen dich morgen. Und die erstmal nur zugestanden bekommen, dass sie entweder 10 oder 15 Stunden die Woche bezahlt bekommen. Also nur mit dem Lohn kann ich rechnen, weil darüber kein Auskommen zu finanzieren ist. Haben viele von diesen Flexarbeiterinnen, Flexarbeitern 3 oder 4 solcher Flexjobs. Und dann wird es tatsächlich schon kompliziert, das in der Woche alles zu timen, weil diese Anfragen ja sehr kurzfristig kommen. Und H&M hat sich mit Verweis auf diese digitale Branche hat gesagt, okay, wenn das da eine Erosion von Rechten gibt, warum sollen wir denn dann noch so weiter drauf auf dem klassischen Arbeitsverhältnis rumreiten? Wir machen aus den vor 5 Jahren 14% Flexworker, machen wir jetzt 50%. Also die Hälfte aller H&M-Jobs sind mittlerweile diese flexiblen Jobs. H&M ist nicht das Einzige. Also immer wenn ich Beispiele nenne, das ist jetzt nicht, um mich daran festzubeißen, wie beschissen irgendein Arbeitgeber ist, sondern das ist exemplarisch. Auch die Deutsche Post hat mehrere tausend Mitarbeiterinnen unter etwas komischen Konditionen beschäftigt. Die kriegen nämlich jeden Tag einen neuen Arbeitsvertrag. Also wir haben eine Genossin, die hat über 500 solcher Arbeitsverträge. Und da braucht man natürlich über über Krankengeld, Weihnachtsgeld oder sonst was nicht diskutieren, weil der Arbeitsvertrag kommt nur zustande, wenn ich morgens da bin. Das ist die Grundlage dessen. Also, was ich ausdrücken will, ist, diese Erosion von Arbeitsrechten hat ein sich durchfressen auch in Bereichen, die gar nichts mit sowas zu tun haben. Und jetzt kommt vielleicht die spannendere Frage für diejenigen von euch, die sagen, ach, das ist mir alles zu detailliert und so ein bisschen klein-klein, lass das mal Verdi machen. Die Frage, die wir uns als Linke und Linksradikale sehr wohl stellen können, wie ist denn die Zukunft von Arbeit, wenn wir zumindest, egal ob wir ihnen Glauben schenken oder nicht, mitbekommen, dass solche Studien wie Oxford 2016, die Autorinnen heißen Osborne und Frey, wenn die prognostizieren, dass durch Automatisierung und Roboterisierung in Zukunft, sie haben sich das für verschiedene Jobbranchen angeguckt, dass in Zukunft so viele Jobs wegfallen werden, dass sie durch neu entstehende Jobs aber nicht rekompensiert werden können. Jetzt kann man da genauer reingucken, was für eine Struktur, weil wir haben das ja schon oft erzählt bekommen, dass mit einem technologischen Schub, dass dort ganz viele Jobs wegfallen. Es sind auch welche weggefallen, aber oft sind andere Jobbranchen sozusagen neu entstanden und die konnten zumindest einen Teil dieses Verlustes wieder kompensieren. Also, egal ob wir 46% innerhalb der nächsten 10 bis 20 Jahre Jobverlust glauben wollen oder nicht, andere Studien sind da bei 30% oder so, das ist vielleicht gar nicht so wesentlich. Viel wesentlicher ist, wie einige Protagonisten aus der Wirtschaft darauf reagieren. Chef von Siemens und Chef von Deutsche Telekom haben unisono gesagt, diese Prognose gefährdet den sozialen Frieden in Deutschland. Und der ist ja eigentlich leider relativ wenig gefährdet, denn die sozialpartnerschaftliche Art unseres Stillhaltens ist ja, funktioniert sehr, sehr gut. Aber deren Prognose, mit Verweis natürlich auf den Staat, ist, das lässt sich nicht aufrechterhalten, wenn so viele Leute nicht nur aus dem Job ausfallen, sondern nie wieder in irgendeiner Form mit der Arbeitswelt zu tun haben. Also das zentrale strukturierende Element Arbeit und aus meiner Sicht auch das zentrale disziplinierende Element Arbeit hat einen Bedeutungsverlust. Egal, es wird nicht wegfallen, das ist Quatsch. Aber es wird nicht mehr, so meine Prognose, das Einzige sein, was bewertet, welche Chancen von Teilhabe jemand, also jedes Individuum hat. Im Moment ist es ja so, dass das, was wir in der Arbeit leisten, maßgeblich bestimmt, was für Optionen wir gesamtgesellschaftlich haben, jeder Einzelne von uns. Und mein Ansatz, und das ist die Überleitung zum nächsten Kapitel, ist, das wird generalisiert werden und Arbeit wird nur noch ein Teilbereich sein. Es wird die gesamte, jegliche Lebensäußerung, die wir von uns geben, werden Teil dieser Bewertung sein. Das klingt jetzt ein bisschen steil, diese These, und ich werde sie im nächsten Kapitel hoffentlich einlösen. Und das führt uns aber zu diesem Kapitel. Vorhin schon angekündigt, Erfassung ist nicht alles. Es geht eigentlich um viel mehr. Es geht auch um subtile Lenkungsstrategien. Und die sind nicht autoritär oder sind immer weniger autoritär. Sie können auch autoritär werden, aber das ist sozusagen die Hinterhand. Die schlaue Machtstrategie ist, wir benutzen Nudging, wir benutzen Gamification, um Leute zu etwas zu bringen, zu einer Art von Wohlverhalten, die wir wünschen, ohne dass sie sich gegängelt fühlen. Das ist natürlich eine viel schlauere Art von Herrschaftsverhältnissen. Und wie geht das? Ich mache das erste Beispiel, Generali Krankenversicherung. Generali war die erste, die gesagt hat, wir wollen gucken, wie sich Leute, also unsere Versicherten, um ihre Gesundheit bemühen und wollen das einpreisen in den Versicherungstarif. Bislang nur auf der Ebene von Bonusrückzahlung. Also, ich kriege zum Beispiel solch einen Fitnessarmband für lau zugeschickt, benutze das und setze das Häkchen, ja, Fitnessarmband, du darfst über mein Smartphone die Dinge an die Generali-Versicherung übertragen. Dann kann Generali bemessen, mache ich mehr als 4000 Schritte am Tag, ja oder nein, und dann wird das bewertet und dann bekomme ich entweder Ende des Quartals, Halbjahres oder Jahres, je nachdem wie ihr zahlt, bekomme ich Versicherungssumme rückerstattet. Und der Generalichef Deutschland hat aber direkt schon gesagt, für 2019 wollen wir das überführen in ein komplett dynamisches Tarifsystem. Also dann nichts mehr nur mit Bonus, sondern jeder und jeder Einzelne hat ihren eigenen Tarif und der ist auch nicht zeitlich konstant, sondern der hängt davon ab, wie stark ich mich bemühe. bin ich einen Monat lang Couch-Potato, wird es teurer, als wenn ich mich viel bewege. Und Generali hat auch gesagt, uns ist das natürlich auch viel zu schroff, die Ermittlung von Bewegungspensum über so ein doofes Armband. Das wird es nicht sein. Sondern sie haben jetzt die ersten Partnerinnen und Partner im Einzelhandel gesucht und wollen also auch unsere Ernährungsgewohnheiten bemessen. Nichts aufgeordnet, sondern nur, wenn wir zustimmen. Das funktioniert immer so. Sie gucken auch und haben jetzt Partnerinnen gefunden von Fitness, hier Muckibudenketten, so Fitnessstudios, die auch das Trainingspensum und vor allem die Häufigkeit, wie wir trainieren, ebenfalls übermitteln. Und so wird also ein Netz versucht aufzubauen, mit dem die Bewertung unseres Bemühens um Gesundheit sozusagen immer filigraner funktioniert. Und dieser Übergang von Bonusprämien, das kann ja jeder machen, also Payback und wie sie alle heißen, da regt sich ja keiner auf. Das ist sozusagen die erste Hemmschwelle gewesen. Aber das Überführen in ein dynamisches Tarifsystem, wo alle mitmachen, die, die ihre Daten nicht preisgeben, kriegen natürlich den denkbar beschissensten Tarif. Aber das betrifft uns alle. Das ist nicht weniger als das Unterminieren, also das Unterlaufen des ehemaligen Solidarprinzips. Denn erinnern wir uns, wie sind Krankenkassen damals auf den Weg gekommen? Das waren die frühen Betriebskrankenkassen, wo die Leute, die Beschäftigten sozusagen selber gesagt haben, okay, Krankheit, gerade betriebsbedingt, kann uns alle ereilen. Wir müssen solch einen Fall, wenn es einen erwischt, abfedern, indem wir gemeinsam dafür gerade stehen. Dieses Solidarprinzip ist natürlich schon lange am Bröseln, aber wird vollständig unterminiert über diese Ansage, du bist zu fett, dafür zahlst du. Also du bist über dein Eigenbemühen verantwortlich, maßgeblich verantwortlich für deine Gesundheit. Gut, das ist eine Sicht auf Welt, die aus meiner Sicht sehr technokratisch geprägt ist und ohne diese Vorläufer von Quantified Self-Bewegung, also Leute, die aus sich heraus gerne wissen wollen, wie sie ticken und wie viel Sauerstoffgehalt im Blut ist und wie ihre Herzfrequenz ist, also sich selber gerne vermessen wollen, das kann ja jeder und jede gerne tun, wenn sie das möchte. Gesellschaftlich normierende Funktion hat es, wenn es irgendjemand tut, der sich Arbeitgeber nennt, wenn es jemand tut, wie der meine Mobilität vielleicht sicherstellen kann oder ein Krankenversicherungsunternehmen, die meine Gesundheitsvorsorge sicherstellt. Also dieses alle vermessen sich, finde ich nicht den Knackpunkt. Es geht nicht um die Technik des Fitnessarmbands, sondern es geht um die Technologie in unserer anfänglich gemachten Unterscheidung. Der dahinterstehende Gedanke, alle dieser Idee der Selbstoptimierung zu unterwerfen, indem ich sie bewerte. Und zwar als aus einer Instanz heraus, aus der ich lenkende Funktionen auf die Individuen habe, nämlich die Krankenversicherung. Das Ganze funktioniert nur, und das ist ein eigener Vortrag, wenn das Bargeld abgeschafft wird. Denn wenn Rewe zukünftig Generali übermittelt, was ich eingekauft habe, dann weiß Rewe das ja gar nicht, wenn ich Cash bezahle. Also das funktioniert nur, wenn ich personalisiert bezahle, entweder mit meinem Smartphone oder mit meinem RFID-Chip bestückten, mit meiner Geldkarte. Das sind die beiden Zahlsysteme, die jetzt gerade stark gepusht werden. Und da gibt es auch schon einen Entschluss zu. Die EU-Kommission hat gesagt, das Bargeld soll abgeschafft werden. Sie haben aber noch keinen Zeitpunkt genannt, weil es gibt noch Länder wie Österreich und Deutschland, wo das hoch unpopulär ist. Wenn alles nach Dänemark und Schweden ginge, dann wäre man da schon viel forscher in dem Benennen eines Zeitpunkts. Wer in Schweden zum Beispiel tanken möchte, einkaufen gehen möchte oder ein Hotel haben will, der findet oft schon dieses Schild, wir nehmen kein Bargeld. Hier gibt es noch die Verpflichtung, dass die Läden, die in der Kammer betrieben, also registriert sind, dass die auch Bargeld annehmen müssen als Zahlungsmittel. Okay. Hier gibt es viel, viel mehr zu sagen. Es geht bei der Abschaffung des Bargelds, das wird total verkürzt und ein bisschen primitiv dargestellt, nicht nur um uns transparent zu machen. Das ist ein Effekt. Der zweite, viel wichtigere zumindest für Leute, die aus der Finanzbranche kommen, ist die Durchsetzbarkeit von sogenannten Negativzinsen. Rogoff, Chefökonom des IWF, hatte gesagt, aus der Krise heraus resultierend bräuchten wir jetzt eigentlich in der aktuellen Phase sowas wie -4%. Also wir geben 1.000 Euro auf die Bank und zahlen 40 Euro im Jahr dafür, dass wir sie dort gelagert haben. Und das macht natürlich keiner, wenn er auch die Option hat, sich das auszahlen zu lassen als Cash und mit nach Hause zu nehmen und entweder unter der Matratze zu verbuddeln oder, wenn es zu viel und ihm das zu wackelig ist, für deutlich weniger Geld im Safe versichern zu lassen. Das findet gerade statt. Banken bunkern ganz viel Bargeld. weil es die Einlagerung bei der EZB kostet 1,25%. Und die deutschen Banken trauen sich gerade diesen Negativzins nicht weiterzugeben an den Endkunden, weil das natürlich unpopulär ist. Das wird gerade kaschiert eher in steigenden Monatsgebühren, also in normalen Gebühren für die Banken. Aber in der Schweiz zum Beispiel gibt es mehrere Banken, die jetzt tatsächlich den Negativzins weitergeben an ihre Endkunden. Okay, also vielleicht auch für den Widerstandspart nachher kann man natürlich darüber nachdenken, wenn einem die Idee, es gibt nur noch personalisiertes Bezahlen und gar kein Cash mehr, dass damit natürlich jegliche Transaktion, jeglicher Einkauf voll transparent, wenn einem das unangenehm vorkommt, dann könnten wir uns natürlich auch nachher Dinge ausdenken, wie wir vielleicht dagegen vorgehen oder wie wir es unattraktiv machen, dass solche Sachen über personalisiertes Bezahlen zukünftig ablaufen. Wir kommen jetzt zu dem Punkt, der vielleicht der spannendste ist, was die Lenkbarkeit von Individuen angeht. Und da geht es um ein soziales Bewertungssystem, SESAM. Also Social Scoring System, Sesame heißt das, und das ist in China in Anwendung gerade. Seit 2015 ist das in der Erprobungsphase, also man kann auch Akzeptanzbeschaffungsphase nennen. Und ich erkläre kurz, was da gemacht wird. Es wird versucht, aus möglichst vielen Lebensbereichen mein Verhalten zu bewerten und einzudampfen in einen Zahlwert. Das ist der Score. Und dieser Score speist sich aus unterschiedlichen Dingen. Also das Erste, was einem jetzt vielleicht stumpf einfällt, wäre das, was der Staat über uns weiß. Sind wir in Konflikt getreten, schon das über Rot gehen, sind Minuspunkte, die alles in einen niedrigeren Score münden. Aber natürlich auch weitergehende Verfehlungen, wie Strafprozess und so weiter und so fort. Ebenfalls geht ein, meine gesamte Jobhistorie, was habe ich bislang gearbeitet, was für Noten hatte ich, das geht bis zur Grundschule zurück. Also es findet nicht nur, so wie wir es gerade gewohnt sind, ich bin in irgendeinem Arbeitsverhältnis und natürlich muss ich, um das zu kriegen, auch ein Bewerbungszeugnis vorlegen, aber es gibt eine starke Dominanz meiner Arbeitsleistung im Aktuellen und kein Mensch, der mich gerade bezahlt, beschäftigt oder sonst was hat, würde noch auf meine Schulnoten vor dem Abitur oder sowas nachschauen. Genau, das soll aber so in diese Bewertung einfließen, die gesamte Historie. Es geht das Konsumverhalten ein. Amazon heißt dort nicht Amazon, sondern Alibaba. Und wer bei Alibaba viel shoppt, da geht der Score hoch. Und wer zudem noch eine hohe Zahlungsmoral hat, also unmittelbar bezahlt, da geht der Score noch höher. So könnten wir jetzt viele, viele Einflussbereiche sagen, das ist alles langweilig, die aufzuzählen. Vielleicht der interessanteste Bereich ist, um Sozialität in diesem System irgendwie fassbar zu machen, ist, meine Freundschaft geht mit in den Score ein. Wenn wir jetzt die Aufgabe hätten, Freundschaft zu bewerten, dann würden wir wahrscheinlich auch stumpf gucken, Facebook, wer ist mit wem befreundet. Und das Facebook heißt in China WeChat und kann ein bisschen mehr, da kann man sich auch gegenseitig Geld zuschieben. So. Also die ursprüngliche Facebook-Idee ist in China deutlich weiter in der Umsetzung. Da guckt auch gerade Facebook neidvoll nach China und sagt, wir haben die Technologien entwickelt und hier werden sie eigentlich in Konsequenz angewendet. Und dort ist es so, wenn meine WeChat-Freunde, wenn die einen niedrigen Score haben, geht meiner auch runter. Also es gibt einen Anreiz, selber auch zu haushalten mit seiner Freundschaft. Das ist natürlich ein perfides System, wenn man soziale Dynamiken der Segregation sind natürlich hier mit Tür und Tür geöffnet. Und jetzt ist die übliche Reaktion, diesen Vortrag gab es auch auf dem CCC, auf dem Chaos Computer Kongress in Leipzig. Und die 4.000 Leute, die sich das angehört haben, die 10 ersten Fragen waren, ja, okay, aber das ist doch China. Das ist eine autoritär formierte Gesellschaft. Da brauchen wir uns ja jetzt bitte keine Gedanken zu machen, dass solche Sachen auch bei uns irgendwie anstehen. Und da würde ich sagen, das ist mindestens politisch naiv. Denn wenn wir uns angucken, was Facebook und was Google in ihren Forschungsabteilungen haben, dann sind das solche Scoring-Ansätze. Und wenn wir uns anschauen, was für Einzelelemente wir auch in Europa schon haben, dann sehen wir, dass das überhaupt nicht absurd ist. Also die Konsequenz der Gruppierung all dieser Bewertungsschemata zu einem System und die Ankündigung, dass das jetzt ja gerade noch freiwillig ab 2020 pflichtbindend für alle in China lebenden Personen sein soll, also mit hoher Wahrscheinlichkeit erstmal die, die in metropolitanen Regionen wohnen. Also, nicht, also das Smartphone ist eine wichtige Zugangsvoraussetzung für diesen Score. Aber diese Ankündigung oder diese Behauptung, das würde hier nicht funktionieren, die halte ich für falsch. Und ich möchte ein Beispiel geben, warum ich es für naiv halte. Wer in London eine Wohnung anmietet, hat mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einem kanadischen Start-up zu tun, das nennt sich Neighbourly, nachbarschaftlich. Und nachbarschaftlich ist eine Plattform, die denjenigen anbietet, die eine Wohnung vermieten wollen, wir suchen für dich eine Person, die gut ins Haus reinpasst, weil den anderen Mitbewohner kennen wir ja auch schon. Und wir suchen jemanden, der mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zahlungsräumig sein wird. Also regelmäßig die Miete bezahlt. Und die Bemessung, wie Neighbourly versucht, das sicherzustellen oder eine hohe Wahrscheinlichkeit zu produzieren, dass dem so ist, ist Grundvoraussetzung für alle, die sich dann als Mieterinnen melden in diesem Auswahlverfahren, Facebook freischalten, LinkedIn und wie sie alle heißen, die ganzen Profilportale, wo wir, wenn wir irgendeinen Job suchen, geneigt sind, unsere Daten da einzustellen. Das ist Grundvoraussetzung. Was das also heißen soll, ist, immer wenn wir etwas wollen, eine Wohnung und in London natürlich tatsächlich ein rares Gut, Mobilität, Gesundheitsvorsorge und so weiter und so fort, dann werden wir bereit sein, ebenfalls an einem solchen Scoring-System teilzunehmen. Und das, was ich jetzt noch gerade gar nicht mitgeteilt habe, was ja eher die Verwunderung vielleicht ausmachen wird, ist, was heißt denn dieser blöde Score? Also den kann ich ja auch sagen, ist mir doch egal, ob der jetzt bei 350 liegt oder da hinten bei 950. Nee, der bestimmt maßgeblich, was ich für Möglichkeiten in der Gesellschaft habe. Billige Flug- und billige Bahntickets gibt es nur mit hohem Score. Visa gibt es mit hohem Score. Gesundheitsförderung und Ausbildungsförderung gibt es mit hohem Score. Alles Bereiche, wo wir wahrscheinlich nicht sagen würden, naja, das sind nicht mehr so Randbereiche von Gesellschaft, sondern das geht schon ganz schön ans Eingemachte. Diese Dinge sind abhängig von diesem Score. Und wir können uns alle fragen, ja, warum machen die denn mit? Und dieses Mitmachen ganz zu Anfang war tatsächlich nur der Score. So wie vielleicht einige Leute, die gerne so Computerspielchen machen, diesen Sogeffekt vielleicht kennen, ich habe mal eins gespielt, und dann gibt es da so eine blöde Zahl und beim nächsten Mal kann ich meinen Grad des Besserwerdens an dieser Zahl, an der Variation dieser Zahl bemessen. Der Score alleine wirkt und dann hat man noch einen draufgepackt und hat gesagt, ihr kriegt Rabatt bei Alibaba, wenn euer Score hochgeht. Man muss also nicht nur die Absolutheit einer Zahl bemessen, man kann auch sozusagen das Bemühen um Verbesserung bemessen. Also dieser Selbstoptimierung als Grundprinzip von Gesellschaftsunterwerfung sind Tor und Tür geöffnet über dieses Instrument. Ich würde jetzt, und wenn keiner sagt, ich brauche ganz, ganz dringend eine Pause, würde ich den Widerstand mitmachen, dann kommen wir in die Diskussion. Wenn Leute sagen, ich halte das hier nicht mehr aus, schlechte Luft, ich muss rauchen, dann würde ich auch eine Rauchpause einlegen. Also ich mache jetzt erstmal weiter und sage, wenn jetzt ein Veto kommt, höre ich sofort auf. Ich würde den Widerstandspart mit einem kleinen Filmchen, der ist nur 3 Minuten lang, einleiten, der zumindest deutlich macht, dass Widerständigkeit vielleicht nicht nur im klassisch linken Sinne Aufruhr und sonst was heißen kann, sondern vielleicht auch eine subtilere Art des sich Verweigerns. Es geht um einen älteren Herrn, der kriegt von seiner Tochter lustige Gadgets, lustige kleine Gerätschaften geschenkt, die ihm das Leben erleichtern sollen. Der Film geht so. Den nennt sich Uninvited Guests und findet ihr auch im Netz. Ich glaube, es waren Wiener Kunststudentinnen, die den gemacht haben. Und das soll als kleines Intro für diesen Part, der uns eigentlich am wichtigsten war in diesem Büchlein, dienen. Und ich würde vielleicht direkt auch einmal mit einer, also kurz vorausgesetzt, ich nenne jetzt einige unorthodoxe Widerstandsformen. Das, was uns jetzt allen vielleicht nahelegt, hey, wir müssen raus aus dem User-Dasein. Wir müssen raus, nur die Anwenderseite sozusagen zu erfüllen, uns in vordefinierten Kommunikationsbahnen zu bewegen. Das ist alles sozusagen die Basis dessen, das haben wir auch versucht zu beschreiben. Das mache ich aber jetzt gerade nicht in der Diskussion auf, sondern ich nenne ein paar Dinge, wo es hoffentlich Debatte und Widerspruch sozusagen gibt, um die Debatte hier zu zünden. Das erste Beispiel kommt aus China und kommt datiert vom November 2016. Präsident Modi sagt, wir müssen das Bargeld eindämmen, wir brauchen viel mehr Durchblick unter die, in die finanziellen Transaktionen aller Bürgerinnen und Bürger. Und wir machen das mit einer, nannte er selber, Shock Therapy, indem wir finanzielle Alphabetisierung von oben betreiben und sagen, ab einem Stichtag, und das war im November 2016, werden wir die 1500 Rupienscheine aus dem Verkehr ziehen, ohne Ankündigung. Das war also ein Überraschungsmoment und sowas geht natürlich nicht instantan, sondern immer wenn ich damit bezahle, werden sie nicht wieder in den Verkehrsfluss gebracht, sondern ausgeleitet an die Zentralbank. Und begleitet durch viele ausschwärmende Wirtschaftsstudentinnen, die den Leuten erklären, wie sie an diesen Automaten jetzt diese neuen Konten eröffnen können und begleitet durch eine Maßnahme, die tatsächlich nicht ohne ist, denn ab diesem Stichtag wurden alle staatlichen Finanzierungen, alle Auszahlungen nicht mehr wie bis dato möglich bar an irgendwelchen Auszahlungsstellen, so wie früher in den 80ern auch die Sozialhilfe noch Cash ausgezahlt wurde. Das sollte nicht mehr passieren, sondern nur noch auf solche Konten. Und der Effekt war aber folgender. Nach wie vor sind 3/4 der Gesamtökonomie laufen als sogenannte Ökonomie der Straße, also als Schattenökonomie ab. Und zwar nicht, weil die Leute ein hohes politisches Bewusstsein unbedingt haben für die unterschiedlichen Finanzsysteme und so weiter, sondern einfach schlichtweg, es gibt wenig Vertrauen in das Auslagern von Kohle an irgendjemanden, dem ich dann vertrauen muss, dass es mir wiedergibt. Und wenn wir uns angucken, was in Griechenland mit der sozusagen der Verweigerung von Auszahlung und der Reduzierung von Auszahlungsmenge gewesen ist oder Bail-in in Portugal, also Reduzieren des Sparvermögens, einfach weniger wert sein lassen, dann gibt es natürlich auch nachvollziehbare Gründe, warum Leute sagen, nee, haben wir kein Vertrauen drin. Also, ich mache die Geschichte kurz, weil wir Zeitprobleme haben. Das war ein Schuss in den Ofen, der gewünschte Effekt ist nicht entstanden. Die Leute haben sich ein solches Konto eröffnet, insbesondere die, die Zahlungen vom Staat zu erwarten haben, aber sie haben dann einfach mehrheitlich die gesamte Summe einfach abgehoben und wieder weiterhin mit Cash operiert. Also, hat nicht geklappt. Weiterhin gab es Schwierigkeiten für Facebook in Indien. Wir gehen jetzt schon noch einen Schritt zurück. Sommer 2015 hatte Facebook in Indien eine Initiative, die sie selber auch als Wohltätigkeit, als Charity-Initiative propagiert haben, lanciert. Die nannte sich Free Basics und heißt umsonst Internet. Die Idee von Facebook war und ist, die 100 ärmsten Länder in ihrer Fasson zu entwickeln. Diese Entwicklung soll vorsehen, sie auch Teil des großen Kommunikationsprozesses werden zu lassen, denn nur so hat man überhaupt ja Zugriff auf die Daten. Das Bemessen und in Wertsätzen funktioniert nicht, wenn große Teile der Bevölkerung von diesem Planeten aus diesem Kommunikationsmodell ausgeschlossen sind. Also lieber örtliche Telekommunikationsunternehmen in einen Vertrag binden und sagen, wir zahlen euch die Summe, ihr gebt den Leuten den Umsonstanschluss. Umsonstanschluss heißt, man hat sich eine App auf sein Smartphone runtergeladen und die Krux dabei war, man hat nicht Zugriff auf das ganze Internet, sondern auf etwa 40 Seiten, also 40 Webseiten, von denen Facebook glaubt, dass sie für uns wichtig sind. WhatsApp zählte dazu, das ist ja Teil des Facebook mittlerweile. Google gehört nicht dazu. Also, die Reaktion war unerwartet, zumindest für Mark Zuckerberg, der das vorher mit Präsident Moody als Strategie der digitalen Entwicklung abgesprochen hatte. Die Reaktion war nämlich folgende, heftiger Widerstand, trotz der Schwierigkeit, es über die unterschiedlichen Sprach- und Landesgrenzen innerhalb Indiens hinweg zu organisieren, hat sich ein sehr, sehr breiter Widerstand mit dem Verweis auf die eigene Kolonialgeschichte, nach dem Motto neokoloniale Bevormundung, no way, haben wir keinen Bock drauf. Die Wörter, die da gesprochen wurden, auch in eher konservativen Zeitungen, war, das ist wie Landgrabbing, das sind high-walled green gardens, also Gärten mit hohen Mauern drumherum. Es gab also heftig Gegenwind. Mark Zuckerberg hatte versucht, das Ganze wieder rüber umzureißen, diese Werbetafel ist aus dieser Zeit, wo er das Ruder rumreißen wollte. Und er sagte, lieber ein bisschen Internet als gar keins. Das war aber eher Öl ins Feuer, bla bla bla. Ich mache die Geschichte auch kurz. Im Februar 2016 hat die Telekommunikationsregulierungsbehörde, das ist so ähnlich wie Bundesnetzagentur bei uns, hat mit dem Verweis auf diesen Widerstand gesagt, Facebook, du musst dieses Angebot zurücknehmen. Die Begründung nannte sich, das klingt jetzt angestaubt, Netzneutralität sei nicht gewährleistet. Was ist das? Es ist, wenn ich auf unterschiedliche Inhalte unterschiedlich schnell oder gar nicht oder umsonst Zugriff habe. Also mein Zugriff auf Daten darf nicht von der Art der Daten abhängen. Ein Prinzip, was natürlich hier eklatant verletzt ist, wenn ich auf einige gar nicht und auf andere umsonst Zugriff habe. Genau. Also hat nicht geklappt. Aber es wäre fatal, wenn wir jetzt denken würden, das war ein richtiger Schuss vor ein Buch für Facebook und diese Free Basics-Initiative ist darüber ins Stocken geraten. Nee, ist sie nicht. In vielen anderen Ländern gibt es Free Basics und Genossinnen aus Mexiko haben uns auch berichtet, das ist bei uns total normal. Wir haben keine Kohle, uns einen eigenen Internetanschluss zu besorgen und unsere Fähigkeit, Tagelöhnerjobs zu bekommen, hängt maßgeblich vom Zugriff auf WhatsApp ab. Sonst kriege ich die Jobs nicht. Also, sag ich mal, ökonomische Sachzwänge führen dazu, dass Free Basics sehr wohl in vielen Ländern funktioniert. Jetzt komme ich zu einem Beispiel. Nö, da will ich gar nicht hin. Warum ist das so schlecht sortiert? Na egal. Ich möchte hier hin. Hacken. Aus meiner Perspektive von jemandem, der eher sich auf der Straße organisiert, war das eine Disziplin, mit der ich lange Zeit überhaupt nichts zu tun hatte. Und ich fand es auch eher unsympathisch, was ich gehört habe. Leute, die irgendwo in Computersysteme einbrechen, um das dann als Visitenkarte für hochdotierte Jobs bei Microsoft, Google und Co. zu benutzen, fand ich erstmal noch nicht so spannend. Und deswegen erzähle ich eher von unkonventionellen Hacks, die es aber auch gibt. Klarerweise, so zumindest das Kommuniqué dazu, linksradikale Hacks. Da wurden also drei Firmen wurden angegriffen. Firmen, die mit uns gar keine Geschäfte treiben, sondern nur mit staatlichen Behörden. Das ist die Firma Finn Fischer, die sitzt in München und London. Das zweite ist die Firma Hacking Team aus Italien. Und das dritte ist die israelische Firma Cellebrite. Die drei wurden angegriffen. Einbruch in die Serversysteme. Daten, die dort lagen, wurden geklaut, offengelegt auf WikiLeaks. Und die Daten, die man bei Finn Fischer gefunden hat, waren A, die Quellcodes der Schnüffelsoftware, die sich unbemerkt in unsere Rechner sozusagen einschleusen soll. Und ab dem Moment, wo sie offen liegt, und alle wissen, insbesondere die Virenscanner programmieren, wie sie funktioniert, ab da ist sie natürlich erstmal gehemmt und muss umprogrammiert werden. Hoher ökonomischer Schaden. Der hohe politische Schaden gegen Finn Fischer resultierte aus einem anderen Hintergrund. Man konnte nachweisen, das, was Finn Fischer lange geleugnet hatte, dass sie nämlich auch Geschäfte mit Ägypten und Bahrain betrieben haben, heißt, die Zensursoftware, die auch 2000 und was, die im arabischen Frühling in Ägypten zur Anwendung kam, die war von Finn Fischer. Bahrain war ebenfalls Finn Fischer. All diese Geschichten konnte man nachweisen. Das hat für einen harten Reputation, also Image-Schaden für die Firma gesorgt. Ganz kurz, wenn wir selber nicht einordnen können, was Finn Fischer ist. Der Bundestrojaner, der erste, als das BKA noch keine Idee hatte, wie sie ihn selber macht, kommt von Finn Fischer. Genau, und ich erzähle jetzt eher nur noch die markanten Sachen. Bei Hacking Team hat man auch noch, bei dieser italienischen Firma, die das gleiche macht wie Finn Fischer, hat man auch noch eine beträchtliche Summe Bitcoins gefunden, die hat man Rojava gespendet, also überwiesen. Und das Interessante ist, dass es ein Kommuniqué gab, und zwar unter dem Titel Don't wait for the next whistleblower. Mach selber, wurde genau aufgelistet, wie die Leute vorgegangen sind. Jetzt wäre es absurd zu behaupten, dass wir das alle mal einfach nachmachen können. Gerade Hacken ist ja eher ein Finden von Lücken und nicht ein Schema F runterprogrammieren. Aber die Werkzeuge, die dort benutzt waren, sind tatsächlich alle im Netz frei verfügbar. Das heißt, wir haben zumindest Zugang zu der Idee, wie das gemacht wird. Und das war diesen Menschen, wir wissen nicht, ob es nur eine oder eine Gruppe ist, war denen wichtig, als sie geschrieben haben, Hacking gives the underdog a chance to fight and win. Und man will dieses Hacken sozusagen vermassen. Das sei eine Angriffsmethode, mit der wir uns wehren können in einer immer bedeutsamer werdenden, in einem Kapitalismus, in dem die Datenverfügbarkeit immer bedeutsamer wird. Ich lasse es dabei erstmal, obwohl ich gerne noch, egal. Ich möchte ganz kurz auf eine Sache, die sehr hysterisch diskutiert wurde, noch eingehen. Sommer letzten Jahres gab es sowohl in Frankreich, Italien, Belgien, in der Schweiz und auch in Deutschland diverse Angriffe, also bemerkenswert viele Angriffe, auf digitale Infrastruktur. Entweder sind Sendemasten für Digitalfunk sind vom Netz genommen worden. Oder wie hier in Deutschland, 6 Wochen vor dem G20-Gipfel, vielleicht erinnert sich die eine oder andere noch daran, sind Kabel entlang der Bahngleise sind weggetoastet worden. Und mit diesem Zerstören der Kabelstränge ist nicht nur offenbar, so schreibt das Kommuniqué, die Signalübermittlung der Bundesbahn, sondern auch verschiedene Anbieter legen ihre Kabel da offenbar mit rein in diese Schächte, sind verschiedene Internetanbieter waren gestört, ihre Dienste. Also in Leipzig zum Beispiel war für 3 Tage lang dieses Spezialeinsatzkommando, was auch in Hamburg tätig war, die waren vom Netz genommen. Aber dann gab es den großen Aufschrei, was für eine Panne-Aktion, Schuss ins Knie und so wurde dann getitelt, das ist doch kein gezielter Angriff. Also das ist nicht irgendwie gegen die Firma XY, sondern das betrifft ja alle. Und in dem Kommuniqué ist dieses auch alle sind betroffen tatsächlich auch eingegangen worden. Also vielleicht in Vorwegnahme der Kritik, die dann sehr hysterisch auch aufbrauste. Es wurde darüber debattiert, dass es für das Aufrechterhalten des kapitalistischen Normalzustands, dass es da eine Mitverantwortung sozusagen aller gibt. Also wir angeblich sind sozusagen alle, vielleicht nicht gleichermaßen, aber wir sind mitbeteiligt, dass wir die unterschiedlichen Bedingungen hier und in der Welt, die dann vielleicht eher das Koltan schürft, damit wir unsere Hände nicht benutzen können, diese Machtverhältnisse, ungleichen Lebensbedingungen, die halten wir im Normalzustand, den die beschrieben haben, als nicht mehr nur freien Fluss von Waren und Personen, sondern mehr und mehr auch Fluss von Daten. Also sie haben eine Angreifbarkeit darin gesehen, dass wir digitale Infrastruktur angreifen können. Mich hat die Debatte ein bisschen an die 80er erinnert. Da gab es Mitte 86, Tschernobyl, gab es heftige Angriffe, in denen Strommasten gefällt wurden gegen die damalige Atomindustrie, also die Energieunternehmen, die Atommeiler betrieben haben. Da gab es also überraschend viele und eine massenmilitante Bewegung, wo auch die meisten erstmal von Terror gesprochen haben. In der Debatte weiter ging es dann oft so, dass Meinungen kamen wie, naja, also meine Aktionsform ist das nicht. So ganz daneben liegen sie aber mit dem Druck, den sie darüber entfalten konnten, wohl auch nicht. Solche Debatten gab es. Und was ich hier erstmal vielleicht zum Runterkühlen dieser hochemotionalen Debatte vorschlagen würde, ist, meiner Meinung nach taugen, so sehnlich ich mir links unten in die Media zurückwünschen würde, taugen Internetplattformen als Diskussionsformen, Foren vielleicht für eine strategische Militanzdebatte taugen überhaupt nicht. Dieses Überhöhen der Ränder in dem Ach du Scheiße oder super gut bringt uns wahrscheinlich nicht so weiter in irgendeiner Form von sachlicher Auseinandersetzung in dem Für und Wider und was steckt da überhaupt hinter. Also mein Vorschlag wäre, solche Debatten würde ich eher führen in solchen Blättern wie Autonomes Blättchen und was auch immer. Ich weiß nicht, was ihr lest. Aber ich würde da gerne tatsächlich auf Printmedien zurückkommen. Wir haben nicht diesen Hang, den wir übrigens feststellen, auch als Propagator für Populismen. Die leben sehr gut auf diesem Ökosystem digitale Kommunikationsplattformen. Das ist in Printmedien, allein schon wegen der niedrigen Reaktionszeit, ist das anders. Da können wir auch vielleicht vortrefflich drüber diskutieren. Ich komme jetzt, bevor ich eigentlich, wir wollen ja auch über Amazon reden, denn einige zumindest hatten, als sie mich eingeladen, gesagt haben, hey, das steht hier an. Deswegen will ich das als letztes Beispiel bringen. Ich möchte noch mal einmal ganz kurz auf das zu nicht weit genug eines Ansatzes, der sich vielleicht Technik-Hacken nennen würde. Wenn wir uns noch mal gedanklich zurückbewegen zu der Generali-Versicherung. Uns würden allen, ganz ohne Programmierkenntnisse, wahrscheinlich Techniken einfallen, wie wir das blöde Fitnessarmband in irgendeiner Form hacken würden. Heißt also, seiner ursprünglichen Nutzung entreißen, umdefinieren, umnutzen, wie auch immer, ad absurdum führen. Das verstehe ich jetzt mal generalisiert unter hacken. Also egal, ob wir das unserem Hund umschnallen oder sonst was, wir könnten wahrscheinlich alle der Generali ein anderes Bewegungspensum vortäuschen als unser wirkliches. Was wir damit gemacht hätten, wäre aber nur das ad absurdum führen einer Technik. Die dahinterstehende Ideologie, die das Ganze aus meiner Sicht in dieser komischen Begriffsunterscheidung zur Technologie macht, nämlich die Normierung, dass wir uns in der Selbstoptimierung sozusagen alle ergehen müssen, um auch zukünftig einen halbwegs erträglichen Krankenversicherungstarif zu ersteigern, die hätten wir damit nicht angegriffen. Was ich also meine ist, wir müssen in dem begleitenden Diskurs durch andere Aktionen, durch andere Aktivitäten, müssten wir nicht nur das Fitnessarmband, sondern eher viel tiefer liegend, und das ist ungleich schwerer, auch die Selbstoptimierung als Norm, als Garant dafür, dass wir überhaupt gesellschaftlich teilnehmen können, die müssten wir angreifen, meiner Meinung nach. Und das Bild, was ich hier abgebildet habe, ist das, was verschiedene Forschungsunternehmen wie Google X zum Beispiel betreiben. Das ist, nennt sich Biocoding. Die Idee, zukünftig nicht mehr auf Chips, Platinen, also irgendwelchen anorganischen Materialien zu rechnen und die dann mit einem Interface immer näher an oder in den menschlichen Körper zu bringen, um die Mensch-Maschine-Relation enger zu fassen, sondern zu sagen, nee, wir rechnen direkt auf molekularer Ebene auf organischem Material im Menschen. Also ein gentechnischer Zugriff, und dann realisiert man sowas wie Speicher, Operatoren und so. Also das, was einen Computer auch funktionieren lässt, will man dann realisieren auf organischem Material. Und jetzt könnten wir auch da sagen, meine provokative Unterstellung, naja gut, die Leute, die sehr selbstbewusst sind, sagen, na gut, wenn das irgendwie entwickelt ist, dann lerne ich das auch und dann versuche ich es zu hacken. Und ich glaube, das greift zu kurz. Ich würde viel, weil ich das finde, das auch affirmativ, das Auseinandersetzungsfeld, auf dem dann dieser Konflikt läuft, den bestätigen wir. Wir müssten vorher meiner Meinung nach angreifen und sagen, der gentechnologische Zugriff auf Körperlichkeit, das ist das, was wir eigentlich in Frage stellen wollen. Und nicht nur die Disziplinen, die sich darauf dann realisieren lassen. Also, ob diskursiv oder anders, mir egal. Hauptsache, es gibt einen viel früher eingreifenden Aufschrei, eine viel früher eingreifende Widerständigkeit, als nur dieses reaktive Hacken in Antwort auf. Das war das eigentlich, was ich maßgeblich sagen soll. Und ich würde gerne zu Amazon, vielleicht in der Debatte, vielleicht kommen ja auch von euch Ideen und Vorschläge, wie wir damit umgehen, dass Amazon auch hier KI-Forschung, wir haben ja viel, ich habe auch extra darüber diskutiert, um ein bisschen Stoff für das zu bringen. Wie ist denn bislang mit Amazon und seiner Vorstellung von technokratischem Auslutschen von Arbeitsleistung, wie können wir damit umgehen? Das würde ich vielleicht eher in die Debatte öffnen, weil wir sonst habt ihr so wenig Zeit. Merci, bis hier.